Ich sehe die Musik oder die klassische Musik eher als ein Verbindungselement für viele Kulturen. Ich bin mit der Zeit mit Eminem groß geworden. East 17 waren so die Gruppen. Ist weitaus gefährlicher als Geiger.
Durchaus, ja.
Ich hatte heute früh, bevor du kamst, habe ich in Singapur einen Schüler gehabt. Es ist wie eine Schachtel Pralinen. Man weiß nie, was einen erwartet.
Ja, Forrest.
Meine Mutter wusste das eigentlich teilweise nicht. Macht
die
Schule immer
noch die eine hört Stunde. Den Podcast sich hoffentlich nicht an.
Doch, eigentlich hoffe ich natürlich schon, dass auch Frau Mama den Podcast hört. Und damit herzlich willkommen zum Tontalk, dem Interview-Podcast von Geber Musik. Mein Name ist Ben Flohr und ich möchte von meinen Gästen wissen, wie es sie in das Musikbusiness verschlagen hat. Wie sie zu den Menschen geworden sind, die sie sind, was sie antreibt und was sie bewegt. Die Süddeutsche Zeitung hat meinen heutigen Gast als eines der stärksten Violinentalente seiner Generation bezeichnet. Er wurde 1982 in der damaligen Sowjetunion geboren und spielt dem Vernehmen nach länger Geige, als er denken kann. Seine ersten größeren Auftritte absolvierte er im Alter von 5 Jahren. Kurz vor seiner Übersiedlung nach Deutschland hat er als 7-Jähriger Mozarts 3. Violinenkonzert mit dem sowjetischen Staatsorchester gespielt, inklusive Fernsehaufzeichnung. Könnt ihr euch auf YouTube anschauen. Damit hatte er nach seiner Grundschulzeit schon mehr Konzerterfahrung als ich jetzt. Zu seinen frühen Förderern und Mentoren gehören so prominente Namen wie Igor Oistrach und Yehudi Menuhin. Heute ist er ein gefragter Solist und Kammermusiker, spielt Konzerte unter anderem mit seiner Schwester, der Pianistin Alexandra Trusova, unterrichtet und gibt Meisterkurse an namhaften Konservatorien und Universitäten, wie zum Beispiel dem Mozarteum in Salzburg, aber auch online. Über seine Kindheit, seinen Werdegang und darüber, dass auch aktuelle Popmusik für ihn immer präsent war und ist, haben wir uns mit viel Abstand in seiner Wohnung in München unterhalten. Ich freue mich, dass er unserer Einladung in den Tontalk gefolgt ist. Ganz herzlich willkommen, Kirill Trusov.
Hallo, guten Morgen.
Guten Morgen, Kirill. Okay. Hier in München, in einem wunderschönen verschneiten München heute, muss man sagen. Ja. Ich bin durch den Schnee zu deinem Studio gestapft. Lass uns mal zu Beginn direkt ein paar Begrifflichkeiten klären, weil ich muss warnen vorausschicken, dass hier wird ein Tontalk unter dem Schirm von klassische Musik für Dummies. Ich als Rock- und Popmusiker verstehe so wenig davon und erhoffe mir von dir sehr viel Aufklärung heute. Die Form der Musik, die du machst, die wird ja landläufig als Klassik bezeichnet, was ja nicht ganz stimmt, weil die Klassik eigentlich eine bestimmte Epoche in der Musikentwicklung ist. Die GEMA macht sich da ganz einfach, die unterscheidet in ernste Musik und Unterhaltungsmusik. Ich muss sagen, ich als Rock- und Popmusiker empfinde mich jetzt nicht ausschließlich als Unterhaltungsmusiker und die Musik, die du machst, ist nicht immer ernst. Wie nennst du das, was du machst?
Also ich würde es vielleicht ein bisschen anders von der anderen Seite herholen. Ich sehe die Musik oder die klassische Musik eher als ein Verbindungselement für viele Kulturen, die wir auf der Welt haben. Die verbinden Menschen, Kontinente und ich sehe mich eher als ein Verbindungselement dieser Kulturen. Und ich unterscheide natürlich Klassik von Pop. Ich glaube, dass Klassik einfach, wenn man sieht und rückwirkend auf alle Komponisten schaut, wir haben seit Hunderten von Jahren die Klassik. Und wir haben natürlich die Popmusik und ich glaube, dass die Klassik an sich emotional bindender ist. Also wenn ich zum Beispiel einen Sonnenaufgang sehe und dabei höre ich eine Mahler-Symphonie, dann werde ich immer, wenn ich diese Mahler-Symphonie sehe, würde ich an den Sonnenaufgang denken. Und wenn ich den Sonnenaufgang sehe, würde ich immer an diese Mahler-Symphonie, und zwar an diese Mahler-Symphonie denken. Dass die emotionale Bindung bei der Klassik in einer gewissen Weise, etwas ausgeprägter ist. Die Popmusik geht mit der Mode. Also ich höre sehr viel Popmusik und ich liebe neue Hits, aber es ist irgendwie so, man hört dann einen Hit 4 Wochen und dann kommt der nächste Hit und dann sagt man, was war eigentlich vor 4, 5 Jahren? Sagt, ach so, ja, da war ja so und so. Ich bin mit der Zeit mit Eminem groß geworden, East 17 waren so die Gruppen, Backstreet Boys, ich meine, das sind alles, oder Britney Spears zum Beispiel, früher waren auch ein paar coole Hits und so. Und das hat man damals gesagt, boah, also das ist ja Wahnsinn so. Und heute, wenn man die Jugend fragt, ja, wer ist der, sagt, ja, also Eminem natürlich ist noch ein für mich ein
Britney Spears ist eher bekannt noch für ihre Skandälchen, die gerade
genau, und die Klassik, die ist, die bringt auch vor allem, glaube ich, ein bisschen Ruhe in den Alltag. Also ich war erstaunt, ich war letztes Jahr, wo man noch reisen durfte.
Dann war das nochmal.
War das nochmal, genau. War ich letztes Jahr in Hongkong und also auch in China unterwegs und da fahre ich öfters mit dem Taxi. Und da war erstaunt, wie viele Leute Klassik hören. Mhm. Und zwar auch in Großstädten, weil die einfach sagen, das ist mir alles zu schnell und zu viel, machen die Scheiben zu und machen dann klassische Musik an. Und ich glaube, ich sehe mich, wie gesagt, eher als so ein Verbindungselement zwischen Kulturen und zwischen verschiedenen Richtungen der Musik.
Ja. Jetzt hast du gleich so viele Sachen gesagt, wo ich gerne nachfragen würde. Also halten wir doch erstmal fest, wenn ich von klassischer Musik spreche, ist das erstmal ein völlig okayer Term, kann ich so benutzen. Mache ich auch. So. Dann finde ich total, das hätte ich am liebsten noch irgendwo gefragt, ich war mir nicht sicher, ob ich das frage, aber ich finde es immer super spannend, was für Musik Menschen wie du, die derart, also die zu so einem Standard, zu so einem hohen Standard in dieser klassischen Musik gehören, was die sonst für Musik hören. Also tatsächlich hätte ich gerne mal gefragt, ob du so Radio, Popmusik und sowas hörst. Und jetzt hast du schon mir die ganzen, also auch die, wir sind ähnlich alt. Ich glaube, ich bin nur unwesentlich älter als du. Das heißt, die ganzen Heroen sozusagen und die ganzen Hits meiner Jugend, ich muss zu meiner Schande gestehen, dass auch E17, das durfte ich damals nicht zugeben, weil das war eine Boyband, aber ja. Ich fand die ehrlich gesagt auch echt ganz gut damals. Ja. Oder eben Eminem, also der Gedanke, dass jemand, den ich spielen sehe, wie ich dich spielen sehe, dass der dann aber in seiner Freizeit einen Rap-Song von Eminem hört, ist erstmal relativ weit weg, aber ist schon so. Also du hörst auch einfach, du magst auch wirklich, also lehnst Popmusik jetzt nicht ab.
Nein, ich arbeite, es ist dieses Gleichgewicht ist für mich wichtig, weil, also Gleichgewicht vielleicht nicht in der Form, sondern mehr das Abschalten. Ich unterrichte sehr viel jeden Tag. Ich beschäftige mich mit der Musik ich fange um 9 Uhr oder 8:30 an zu arbeiten, also im Unterricht oder auch selber. Mit Üben und Arbeiten. Und abends, wenn ich fertig bin, dann höre ich keine Klassik. Also ich höre in meiner Freizeit wenig Klassik, weil ich mich den ganzen Tag mit der Klassik beschäftige.
Absolut nachvollziehbar.
Und da freue ich mich. Ich habe in jedem Zimmer habe ich eine Bose-Box, die alle verbunden sind. So, Alex habe ich noch nicht geschafft aufzubauen. Das steht auf meinem Plan. Aber ich habe schon mal 6 Boxen. Die liegen schon seit 7 Monaten rum. Aber es kommt irgendwann. So, und dann höre ich abends viel, viel Pop. Also unter anderem ist für mich, ich gehe aus vielen Richtungen. Elvis Presley für mich ist zum Beispiel eine große Inspiration gewesen. Wir sagen so solche Game Changer. Auch Michael Jackson ist zum Beispiel so jemand, der so eine Revolution in der Musik gemacht hat, worauf die ganze Popmusik basiert.
Absolut.
Und ich liebe Jazz. Wobei ich Jazz sagen muss, ich kann keine langen Jam-Sessions kann ich nicht lange hören. Aber ich finde Jazz unglaublich spannend, wenn man das sich aber konzentriert hört, aber nicht immer die ganze Zeit nebenbei.
Mhm.
Ja, gut, Techno höre ich auch.
Ja? Also kann ich mir wirklich vorstellen.
Das ist aber krass, was anderes.
Du musst es nicht zu sehr aus dem Nähkästchen plaudern, aber man kann sich schon vorstellen, dass ein sicherlich etwas jüngerer Kyrill Trussow, heute ist das alles ein bisschen anders, mal in irgendeinem Club in München oder Umgebung dann zu harten Beats.
Krass. Ja, auch mal bis 4 und 5 Uhr in der Früh. Oder bis 6.
Und wann genau hast du dann nochmal Geige? Dazu kommen wir später. Du hast noch was anderes gesagt. Und auch das finde ich, da finde ich deine Perspektive sehr interessant. Du hast gesagt, dass Musik, was für dich sehr verbindend ist, über die Kulturen, über die Kontinente ist. In allen möglichen Definitionen, die ich von klassischer Musik gehört habe oder gelesen habe, da wird überwiegend von der europäischen Kunstmusik gesprochen. Also die klassische Musik ist erstmal als die europäische Kunstmusik sozusagen bezeichnet. Das hat es immer sehr Europa fixiert, auch tatsächlich sehr Deutschland fixiert ganz häufig, also den deutschen Sprachraum, weil viele Komponisten von hier kommen. Und aber wo, also du empfindest es aber kontinental übergreifend. Wie passt das zusammen?
Ja, ich glaube den Ursprung oder den würde ich schon in Europa setzen, aber ich glaube, dass die Musik an sich, wie sie heute unterwegs ist in der globalen Welt, wie ich vorhin gesagt habe, dass in Hongkong oder in China die Leute im Taxi einfach dann ein Klassikradio auftun und hören sich Beethoven oder Mozart oder Schubert oder was weiß ich, was da kommt. Also ich sehe die Klassik an sich als kommunikatives Mittel für die ganze Welt.
Mhm. Wie ist das da mit Entwicklungen, also in anderen Kulturen, auf anderen Kontinenten, gibt es da Mittel, also ich befürchte, die Antwort ist einfach ja, aber ich würde es gerne ein bisschen dezidierter von dir wissen. Gibt es da Neuentwicklungen auch in den, also zum Beispiel in asiatischen Kulturen, in den USA, was auch Neuerschaffungen, also Kompositionen und so angeht, gibt es da also neue Komponisten in diesen Welten, die für die klassische Musik schreiben, aber eigentlich aus einem anderen Kulturkreis kommen?
Ja, in China gibt es ganz viel, gut, Amerika, klar, aber andere Kontinente. Ja, also in Asien generell habe ich sehr, sehr viele neue Komponisten gehört und ich finde, Asien ist auf einem unglaublich, oder China vor allem, ist auf einem sehr schnellen Weg nach oben, was die Klassik angeht. Also noch vor 10 Jahren war die Wahrnehmung ganz anders. Jetzt haben sie tolle Konzertsäle gebaut, riesige Konzertsäle. Und das Publikum ist total begeistert. Ich meine, wir müssen vorstellen, wir haben hier seit hunderten von Jahren gehen wir in Konzerte. Und für uns ist das, ich würde nicht sagen Alltag, aber wir sagen, wir werden damit groß. Und diese klassischen Konzerte in China, die waren bis vor 10, 20 Jahren waren nicht so ausgeprägt wie jetzt. Und die Leute gehen ins Konzert und die erleben jeden Tag, also Beethoven zum ersten Mal. Ich meine, wir gehen auch ins Konzert, hören ein gutes Konzert an. Aber wir sagen, ja, Beethoven, super, ja. Und die gehen halt, was, Beethoven? So, und dann so viele neu begeisterte Leute. Und immer, wenn ich in China spiele, hatte ich doch ein sehr positives Feedback. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Du bist da auch tatsächlich, glaube ich, relativ oft. Du unterrichtest auch oder hast auch häufiger in China Meisterklassen gegeben. Da sprechen wir auf jeden Fall nachher noch drüber. Ich habe noch so ein Ding zum Thema Klassik-Banausen. Fragt man einen Klassik-Banausen wie mich, also jemanden, der sich wenig mit der Materie auskennt, nach einem guten Violinisten, dann fällt den meisten Menschen, naja, wer fällt einem ein? David Garrett oder André Rieu, so. Ja. Das sind jetzt die man so aus dem Fernsehen kennt, die offensichtlich an der Geige einiges zustande bringen. Beide gelten als virtuose Musiker. Genau wie du spielen beide eine Stradivari, was ja schon eine gewisse Auszeichnung in sich birgt. Beide sind ausgesprochen erfolgreich. Und beide haben diesen Erfolg nicht zuletzt aufgrund der Tatsache, dass sie sich gewisser Elemente der Popmusik bedienen. Also David Garrett beispielsweise vertont Popmusik mit Orchester, mit seiner Geige. Und auch André Rieu wurde auch streckenweise aus der Szene der ernsten Musik dafür ein bisschen, angefeindet, möchte man sagen, dass er sehr viel Wert auf Show gelegt hat, dass behauptet wurde, dass er verwässert die klassische Musik und so. Wie stehst du zu solchen Musikern? Schaden sie der ernsten Musik, eben weil sie irgendwie verwässern, oder helfen sie ihr auf die Sprünge, weil sie sie in eine breitere Masse tragen, oder ist es was dazwischen? Wie stehst du zu solchen Musikern?
Also, ich glaube, Schaden überhaupt nicht. Ich glaube, das ist, ich finde es im Gegenteil, beide Seiten profitieren davon. Und habe ich, weil zum Beispiel David Garrett in seinen Konzerten gibt ja den Leuten, die viel Popmusik hören und sich damit, also die sich damit nicht auch täglich auseinandersetzen, gibt ihnen eine Einsicht in die Klassik und auf einem mit seinen Stücken, wo es auch wirklich jeder versteht und die Leute haben Spaß dran und damit gewinnt die Klassik auch sehr viel, weil sie natürlich die Leute aus diesem Bereich noch mal in die Klassik reinbringen. Und andersrum ist das so, dass Leute aus dem Klassik auch in diesem Bereich sagen, ach Mensch, das ist auch mal gut. Man kann nicht immer das Gleiche hören. Ich bin jemand, der sehr vielseitig ist und ich finde diese beiden Richtungen sehr spannend. Die sind sehr unterschiedlich und es sind, wie gesagt, diese Verbindungselemente, die diese Künstler schaffen. Und ich finde das eigentlich für beide Seiten sehr, sehr positiv. Also ist das auch für die Menschen auch gut.
Wäre das was du dir für die Zukunft irgendwann mal vorstellen könntest, so eine Art zum Beispiel Crossover-Album zu machen?
Gute Frage, habe ich nie darüber überlegt, aber vielleicht, ich glaube, ich habe meine beiden Bereiche, also Unterrichtsbereich nimmt jetzt also sehr, sehr viel meiner Zeit, also eigentlich fast die meiste Zeit und dann noch die Konzerte, die ich spiele. Und wenn ich etwas mache, dann mache ich das immer hundertprozentig oder versuche.
Auch das wird noch Thema in unserem Gespräch sein.
Ja, und deswegen. Es würde mich vielleicht schon interessieren, aber ich glaube, dass wir in eine dritte Sparte und ich habe im Moment mit meinen zwei Sparten, die ich da, oder noch das Management kommt ja noch hinzu, also ich habe insgesamt drei Sachen, die ich gleichzeitig mache als Selbstständiger und das ist erstmal Zeit ausreichend.
Ja. Okay, nochmal kurz, also dass du sehr viel unterrichtest und das auch sehr, einen sehr großen Teil in deinem Leben einnimmt, darüber sprechen wir gleich, das habe ich festgestellt, dass du natürlich sehr viel spielst, kann man schlicht an deinem Spielplan sehen. Aber du betreust auch noch andere Künstler, also du oder weil du gerade vom Management gesprochen hast.
Im Management, ich habe mal also meine eigenen persönlichen Manager, die für mich arbeiten. Also eine in meiner Konzerttätigkeit, also ein Personal Manager. Also ich habe die Generalvertretungen natürlich. Das sind Firmen, die für einen Künstler arbeiten, Agenturen. Ich habe aber in meiner also so eine Art Privatsekretär, der im Grunde genommen meine Sachen verwaltet, auch meine Konzerte anbietet oder annimmt. Das habe ich für den Managementbereich und ich habe auch eine besondere Person, die nur für den Unterricht zuständig ist, die natürlich auch die ganze Verwaltung mit dem Unterrichten macht.
Weil, okay, also zumindest die Termine so viel, musst du schon
da,
mal nicht.
Dass ich das gar nicht mehr zeitlich unterbringen kann, das ist einfach nicht machbar.
Ja, das verstehe ich. Das heißt, du hast jetzt jemanden, der über deine Zeit verfügen darf, sozusagen in einem gewissen so ungefähr, Rahmen und sagen kann, du, Kyrill, da hast du keine Zeit, da hast du leider Unterricht. Ah, das ist sehr gut.
Kein Abendessen.
Ja, genau, kein Abendessen. Nee, die Pizza bestell mal erst für 11. So. Ich erwähne es nochmal, einfach damit wir uns dessen ganz sicher sind. Ich verstehe recht viel von Musik, aber nicht so viel, wie ich manchmal möchte, von der klassischen, von der ernsten Musik. Und häufig komme ich in klassische Stücke erstmal sehr schwer rein, weil ich natürlich einfach gewohnter Pophörer bin. Jetzt habe ich neulich gesehen, dass ihr, wir hatten in dem Zeitraum auch Kontakt, du hast mit deiner Schwester Alexandra, ich glaube, es war das letzte Konzert, das ihr gespielt habt, im Dezember ein Streaming, ein Online-Konzert gespielt, allerdings im Louvre in Paris. Ja. Da habt ihr ein Recital gespielt. Ja. Und das kann man noch sehen, das ist noch online verfügbar. Und da habe ich gedacht, oh, das ist ja schön, da gucke ich mal kurz rein. Das hatte ich auch vor. Dann habe ich da kurz reingeschaltet und habe dann kurz danach wieder ausgemacht, so ungefähr eine Stunde später. Also das Konzert dauert eine Stunde. Ich habe tatsächlich, das hat mich selber ein bisschen überrascht, ich habe nicht, also ich konnte nicht ausmachen. Ich war tatsächlich sehr mitgerissen. Ich weiß nicht so richtig wovon, ehrlich gesagt. Ich habe euch gesehen, ich habe euch gehört. Ich kannte die Stücke durchgehend nicht. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich kaum eins der Stücke wirklich vorher kannte. Und trotzdem hatte ich überhaupt nicht das Bedürfnis, immer zwischendurch auszumachen. Das war dann immer keine Recherche mehr von mir, sondern ich habe wirklich diese Musik sehr genossen. Was ist da mit mir passiert?
Ich glaube, dass bei der, wie gesagt, ich habe ja schon gesagt, bei der Klassik spielen viele Faktoren eine Rolle. Und ich glaube auch, dass die Mischung der Instrumente auch besonders ist. Also ich empfinde zum Beispiel die Geige als das nächste Instrument, was an die Gesangsstimme kommt. Das Cello zum Beispiel ist die Sprachstimme. Man könnte mal so, Cello ist eher so im tiefen Bereich. Aber wenn man jetzt die Menschheit nimmt, dann würde man sagen, die Geige hat bestimmte Frequenzen, die also sehr an den Gesang sehr nahe kommen. Und die Mischung mit Klavier und Geige, finde ich, ist besonders schön. Also nicht nur, dass ich jetzt Geige spiele, also jetzt nicht gegen die Cellisten oder irgendwas. Also ich,
und die Bratschenspieler wollen wir mal. Ich persönlich liebe ja die Bratsche sehr im Klang. Also das muss genau, ich mal kurz nochmal rausdroppen.
Und es ist so, beim Streaming-Konzert ist das schon ein bisschen anders als beim Live-Konzert. Und beim Streaming ist die Fokussierung eine andere. Das heißt, das Auge sieht immer das Bild, was der Kameramann oder die Kameraführung macht. Das heißt, man ist immer im Bild. Und wenn du im Konzert sitzt, dann kannst du nach rechts schlägen, du kannst gut die Augen schließen, aber du kannst irgendwo anders hinschauen. Klar, im Raum schaust du auch anders hin, aber das gehört nicht zum Konzert. Und wenn du tolle Stücke hast, eine gute musikalische Linienführung von den Künstlern und eine gute Kameraführung, dann entsteht so ein Sogeffekt. Dann zieht dich das Auge in das Bild und es nimmt das Visuelle wahr, dann nehmen die Ohren die Musik wahr. Und daraus entsteht so eine Kommunikation, die dann im Grunde genommen diese Fokussierung hervorbringt. Also ich glaube, dass es bei den Streaming-Konzerten schon eine ganz besondere Atmosphäre ist. Also wir haben ja in Paris gespielt und wir haben in unseren Konzerten fast immer Stille. Also wir haben oft 600 Leute oder über 1000 Leute mit Orchester. Aber jetzt, wenn wir mit meiner Schwester spielen, sagen wir mal 500 bis 800 Leute. Und auch da ist Stille zwischen den Sätzen. Aber es ist eine andere Stille.
Da ist still, weil das ist
zum Beispiel eine andere Stille, als wenn der Saal leer ist und es ist still, oder wenn die Leute drin sind,
ist es still. Ja, na klar. Das ist mir nämlich extrem aufgefallen. Also ich würde mir einfach mal erlauben, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, ich würde das Konzert gerne in den Shownotes verlinken, weil es wirklich toll ist. Also wenn ihr da Interesse dran habt, dann klickt in den Shownotes mal auf den Link zu dem Louvre-Konzert. Das macht wirklich Spaß. Es dauert ziemlich genau eine Stunde.
Ungefähr eine Stunde. Ne?
Und also es ist wirklich toll, sich das anzugucken. Aber das war wirklich eine Sache, das ist interessant, dass du das sagst, weil ich habe mir das angeschaut und es gab diese Momente, in denen ihr am Ende eines Stückes nochmal kurz Spannung haltend ausgeharrt habt, bevor ihr euch entspannt habt und du vielleicht kurz moderiert hast. Aber in diesen Momenten habe ich habe auf diesen einsetzenden Applaus gewartet, ich habe auf die Klatschenden, ich habe auf diesen Tobenden, ich dachte, es muss doch da, und das kam natürlich nicht, es war ja niemand im Raum und das hat mir ehrlich gesagt, ihr habt mir total leid getan, weil ich dachte, es müsste jetzt eigentlich dieser verdiente Applaus kommen. Ich wollte eigentlich gerne wissen, wie das bei solchen Konzerten ist, ob dieser Mangel an direkter Antwort eigentlich schmerzt. Ist das unangenehm? Ist das ungewohnt?
Ich würde sagen, es ist ungewohnt, wobei wir das jetzt dieses Jahr ein paar Mal schon gemacht haben. Und es wird auch dieses Jahr weitere kommen. Und es ist ich bin sehr technikbegeistert. Also mein Hobby ist, ich lese viel über Wirtschaft, über neue Technologien und Politik. Und was mich fasziniert bei diesen Streams ist, dass in dem Moment, wo man spielt, wie viele Tausende von Leuten da zuschauen. Natürlich, wenn man in einem Live-Raum ist und man hat in der Klassik, sagen wir mal, die Seele sind so ungefähr 2000, Der größte Saal ist vielleicht 2000, 2500. Gehen wir mal von 1000 bis 2000 Leuten aus. So, das ist schon eine ganze Menge. Und live in Ort, das ist schon Wahnsinn. Aber in so einem Streaming-Konzert, da kannst du jetzt 20.000, 40.000, 50.000. Und das ist für mich faszinierend, dass dieser Moment, der dort entsteht, der nach Hongkong, dass der nach Singapur, dass der die ganze Welt durch diese und innerhalb von Sekunden, muss man sich vorstellen, das ist so die Quelle und aus dieser Quelle sind dann so, keine Ahnung, 1 Million Spuren, die in die Welt geschossen werden und zu Hause sitzen Leute vor großen Fernseher, vor kleinen Fernseher, vor dem Handy und schauen sich das an oder der eine sitzt in der Metro und schaut sich das an und das ist ein faszinierendes Gefühl. Natürlich ist das ein ganz anderes Gefühl als ein Live-Konzert, aber die Musik ist ja die gleiche und nur es ist eine etwas andere Wahrnehmung und finde ich an Streaming-Konzerten wirklich sehr, sehr spannend. Aber wie gesagt, dieser Augenblick, wenn man fertig ist und da kommt kein Applaus, das ist das, wo man eigentlich möchte, jetzt kommt diese Entladung. Aber wir kennen ja die Entladung selber. Das heißt, bei uns passiert das. Und ich glaube, dass auch dieses Gefühl zu Hause, was du gesagt hast, ja, jetzt will ich den Applaus, das macht eigentlich umso mehr Spannung in das Ganze rein. Man sagt, ach, das war doch so toll. Und das
geht einem das ganze Konzert durch so. Nach dem ersten Stück ist es so, nach dem zweiten Stück ist es so, auch nach dem dritten Stück ist es so. Das kann ja keiner klatschen. Der auch nicht ganz unbekannte Pianist Igor Levit, der, ich weiß nicht, ob er es immer noch macht, er hat zu Beginn des ersten Lockdowns angefangen, täglich ein Konzert auf Instagram zu spielen. Ich weiß ehrlich wirklich nicht, ob er es immer noch macht. Aha. Er hat sehr, 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 sehr viel gespielt. Und der hat über diese Konzerte mal gesagt, der kannte sich auch mit der Technik überhaupt nicht aus. Der hat an irgendeinem, in einem spontanen Moment gesagt, ich glaube, ich mache heute Abend mal so ein Instagram-Konzert. Und dann ist er nach Hause gekommen, hat das schon angekündigt und hat sich dann überlegt, wie geht das eigentlich? Und der hat ganz, ganz stark erlebt, also die sind oft sehr gut besucht in Häkchen, also virtuell besucht und die Faszination daran, dass er jetzt ein Konzert gibt und anders als sonst, dann live, also auch mit Kommentaren, die dann live kommen, Leute von allen Kontinenten zuschauen, das war auch eine Faszination, der er sich nicht entziehen konnte. Lieber Herr Levit, ich hoffe, ich zitiere Sie da richtig. Wenn ich euch so spielen sehe, also generell wird bei der Charakterisierung klassischer Musiker wird häufig mit Emotionen gearbeitet. Sie werden als betörend, als emotional, wie auch immer bezeichnet. Und auch gerade bei dir oder bei euch beiden auch werden solche Charakterisierungen sehr häufig genutzt. Also sehr emotional gezeichnete Beschreibungen, die auch beschreiben, dass wenn ihr spielt, was ihr emotional beim Publikum hervorruft. Also das ganz grundsätzlich, der Begriff Emotion, den findet man im Zusammenhang mit dir und mit euch sehr, sehr häufig. Und wenn ich dich spiele, also ich beziehe es mal konkret auf dich, wenn ich dich spielen sehe, muss ich sagen, dass man in deinem Spiel, also während deines Spiels, in deinem Gesicht wirklich unheimlich viele Emotionen sieht. Also das geht von streckenweise fast gleichgültig über entspannt, über liebevoll betört zu wütend und aggressiv. Also das geht aber auch schlagartig von einem ins andere. Wie rum fließt denn da der Fluss? Also ist das, was du gerade spielst und hörst, was sich dann in deinem Gesicht widerspiegelt? Also kommt das aus der Musik oder muss diese Emotion in dir entstehen, damit du sie in die Musik, in das Spiel geben kannst? Wie rum funktioniert's?
Also bei der Klassik, also oder nicht bei der Klassik, sondern bei mir, wenn ich spiele manche Werke über Jahre hinweg und je älter man wird, desto mehr erlebt man. Und ich habe früher zum Beispiel, wo ich jung war, habe ich David Oistrakh, so einer der größten Geiger, David Oistrakh.
Einer deiner großen so, auch Mentoren.
Habe ich diese Geiger gehört und ich habe auch, wo ich jung war, schon sehr, sehr viel geübt. Ich habe 7 Stunden, 8 Stunden am Tag nochmal geübt, jeden Tag. Und ich war gut, ich wusste, dass ich auch gut war und so. Und dann habe ich dann diese Aufnahme von den Meistern reingelegt und dachte, Mensch, irgendwie ist das doch nochmal was anderes. Und dann so, ich war 15, 16, ich konnte mir so wirklich keine wirkliche Antwort geben, weil mechanisch was von der Technik war ich gut und so, musikalisch war es auch, aber trotzdem war so ein äußerer Wind und ich sage, Mann, also irgendwie, so dabei übten ja diese Leute gar nicht so viel.
Nee?
Ah? Nee? Nee, in dem Alter dann natürlich nicht mehr so.
Die ja, klar. Haben ja, ja.
Genau. Früher haben sie auch sehr viel geübt, aber im Alter glaube ich nicht mehr und je länger ich mich damit beschäftigt habe, verstand ich, dass das auch eine Art Lebenserfahrung ist. Die Sachen, die man durchlebt tagtäglich, das muss nicht etwas mit Geige zu tun haben, sondern was man generell erlebt. Im Privatleben, im Berufsleben, überall, welche Menschen trifft man, welche
eine
Momente.
Reife.
Ah,
eine Reife, Reife.
Genau, auch wenn man, was mir sehr viel hilft, ich war zum Beispiel oft wandern in der Schweiz, ich war auf dem Mont Blanc, also nicht, ich habe den Mont Blanc ganz nah gesehen, ich glaube auf dem Mont Blanc, kann man auf den Mont Blanc gehen, ich glaube schon. Aber jedenfalls habe ich das.
Nicht wandern, schätze ich.
Und dann habe ich das diese ganzen tollen Bilder in meinem Kopf. Und wenn ich dann diese Stücke spiele, dann verbinden sich diese Elemente und ich kann zu bestimmten Phrasierungen mir Sachen aus meinem Leben hervorrufen, über die ich in dem Augenblick nachdenke. Und das sind eben dann diese Emotionen, die du dann im Grunde genommen siehst, die entstehen aber durch die Musik und die Erlebnisse, die ich im Leben habe. Und das tut sich dann so, wie sagt man, wie so ein Raster ineinander fügen und dann entstehen dadurch jedes Mal andere Emotionen. Deswegen ist ja die Klassik ja so faszinierend, dass ein gleiches Stück, wenn ich das nächstes Jahr wieder spiele, dann denke ich an einen anderen Moment. Ich sage, okay, das ist diese Wahrnehmung so. Und das heißt, dass jedes Mal anders und andere Emotionen kommen zum Vorschein.
Also würdest du auch sagen, dass deine Interpretation eines Stücks, also wenn ich mir zwei Aufnahmen von Kyrill Trussow von einem bestimmten Stück anhöre, dass die sich in wesentlichen Punkten, zumindest in diesem emotionalen Bereich der Musikalität, schon jedes Mal unterscheiden?
Ja, keine Aufnahme ist gleich. Jede Aufnahme ist anders. Das Tempogefühl ist anders. Ich meine, jeder Tag ist sowieso anders und jeder Herzschlag ist anders, aber wiederum, also jedes Konzert ist anders und vor allem mit meiner Schwester habe ich eine unglaublich tolle Klavierpartnerin, mit der wir seit Jahren zusammenspielen und wir verstehen uns auf wir können blind durch den Raum laufen und würden uns da wiederfinden.
Ja, ich habe in der Einleitung gesagt, dass du Geige spielst länger, als du denken kannst. Und tatsächlich, das echte Zitat lautet eigentlich, dass ihr beiden zusammenspielt länger, als ihr denken könnt. Darauf müssen wir unbedingt noch zukommen. Aber wo wir gerade kurz über deine Schwester reden, es gibt in dem besagten Konzert eine, also für mich, sehr lustige Szene. Ihr beginnt ein Stück und nach den ersten zwei Tönen bricht deine Schwester ab, weil sie sich verblättert hat. Sie fängt mit dem falschen Stück an. Und ich musste wirklich laut lachen. Überhaupt nicht aus Schadenfreude, um Gottes Willen, sondern weil ich fand, dass ihr das charmant so, wie soll ich das, niedlich überspielt habt. Sie hat so ein bisschen, hat dann richtig geblättert und du guckst erst so ein bisschen missbilligend auf sie runter und guckst dann nach vorne und schmunzelst so in dich rein. Ich fand das total charmant überspielt, musste wirklich laut lachen. Wie ist denn das dann in Wahrheit nach so einem Konzert? Könnt ihr da im Nachhinein drüber lachen oder gibt es hinterher Ärger?
Ja, klar, aber im Nachhinein lachen wir und sagen, das war natürlich, also das war wirklich ein besonderer Augenblick. Passiert aber, wie gesagt, das sind wie gesagt diese Live-Sachen. Wo wir jung waren, war schon beim Proben schon Zoff dabei. Natürlich Bruder und Schwester und meine Schwester ist ein Tick älter und da ging schon recht turbulent zu bei den Proben. Durch die Jahre, die wir spielten, haben wir so ein, weil wir haben immer das Ziel immer gefunden am Ende und das hat sich immer gesteigert und gesteigert und ich glaube, durch diese Jahre vom Spielen, wir haben ja unser erstes Konzert gespielt, wo ich 5 war oder glaube ich 6.
Nee, 5. Also fünf. Zumindest, wenn ich im Internet glauben darf, warst du, ich habe es auch gesehen. Fünf,
genau.
Mit deiner Schwester zusammen.
Diese Schwarz-Weiß-Aufnahme bei YouTube.
Die hast du neulich auf Instagram gepostet.
Das kann
ich auch bin sein. So ein bisschen durch deinen Instagram-Account gestalkt und das war, also ich war, also wie alt war deine Schwester? Also schon.
Die 9 oder so, 8? Oder
ja, also es kommt im Größenverhältnis von euch beiden ungefähr hin und trotzdem stehen da zwei, also das kommt so ungefähr, nicht ganz, aber ungefähr mit dem Alter meiner Töchter hin. Mhm. Ihr beiden mit dem Abstand da. Und ihr macht da Dinge. Du als 5-Jähriger und deine Schwester auch als, weiß nicht, 9-10-Jährige, ist unfassbar. Also auch das tolle Aufnahme. Guckt euch mal Kyrills Insta-Account an. Habt ihr, also na klar, also um eine gute Partnerschaft zu finden, dazu gehört auch Reiberei. Man versteht sich nicht wirklich, wenn man sich nie gestritten hat. Und dass das in so einer langen, also wenn ich mir vorstelle, dass meine Kinder was derart Enges miteinander tun würden, wie gemeinsam jahrelang zusammen Musik zu machen, was sie aktuell so in der Form nicht tun, die würden sich fetzen, da würde kein Haar mehr am Kopf sein, da bin ich mir ziemlich sicher. Aber wie löst sich sowas auf am Ende? Gibt es, gibt es immer eine Art führenden Part? Gibt es eine Art durchgehende Demokratie, wenn ich so will? Also einigt ihr euch immer oder gibt es immer irgendwann den überzeugenderen Teil?
Es ist ja was will man ein neues Produkt irgendwie rausbringen und der sagt, das finde ich aber gut und das finde ich gut und sagt immer, aber das ist besser und das ist besser und dadurch entsteht ja im Grunde genommen die Welt und das wird die Welt auch besser, weil wir durch unsere gegenseitigen Erfahrungen dann am Ende zum Ziel kommen und so ist das auch bei den Proben und je länger wir miteinander gespielt haben, desto mehr also mittlerweile streiten wir eigentlich fast überhaupt nicht mehr. Also wir wissen, wir tauschen uns aus und so. Und dann das Ziel ist auch sehr schnell vor Augen. Also nicht der Ziel, sondern was wir mit der Musik zeigen wollen. wir müssen auch von der Zeit auch ganz anders arbeiten. Wir haben durch mein Unterrichten und meine Schwester macht auch sehr viel, sind auch die Probezeiten bedingt weniger. Das heißt, es ist hochkonzentriertes Arbeiten. Und aber wie gesagt, es gibt auch heute auch ein bisschen so, ach, na, nur so und so, nur so. Aber dann kommen wir recht schnell zu dem Ergebnis und haben dann große, tolle Momente, die wir beide auf der Bühne erleben können. Und wir sind echt froh, dass wir einander haben, weil wir auf der Bühne einfach neue, diese Bilder, von denen ich gesprochen habe, wir können variieren, wir können sagen, heute machen wir das oder einfach auf der Bühne spontan entscheiden und man weiß, der Partner geht mit. So, und das ist das, was durch die Jahre dieser Proberei im Grunde genommen entstanden ist.
Tatsächlich liest man ab und zu, also dass ihr ein Konzertpaar von, das ist tatsächlich ein Zitat, ein Konzertpaar von unheimlicher Harmonie seid, das liest man auch relativ häufig in den Kritiken tatsächlich. Mhm. Ich habe sogar eine Kritik gelesen, in der das ein bisschen kritisiert wird. Ihr spielt, ihr habt ein Konzert gespielt, unter anderem mit einem Stück von Ravel, das dieser konzipiert hat, um aufzuzeigen die Unterschiede von Geige und Piano. Und der Konzertkritiker bemängelt, dass ihr diesen Widerspruch nicht so richtig rüberbringen könnt, weil ihr zu harmonisch seid. Wie ist denn das? Würde das funktionieren? Also, um so ein Stück dann diesem Kritiker entsprechend spielen zu können, müsstet ihr euch dann eigentlich vor dem Konzert mal gerade richtig gefetzt haben? Würde man das merken, wenn ihr im Streit auf die Bühne geht, oder seid ihr zu professionell, als dass das ein guter Hörer rausbekommen würde?
Nein, diese sind ja im Grunde um kleine Streitigkeiten. Und auf der Bühne würde man sowieso nicht merken. Und das sind, wie gesagt, Kleinigkeit, das große Ganze, was wir dort bringen und die paar Minuten, die wir vielleicht mal so ein bisschen Meinung austauschen, das ist ein Bruchteil davon. Und Ravel ist ein Stück, das ist kein Beethoven, das ist kein Mozart, das ist auch eine Wahrnehmung, wie jeder das sieht. Oder Kritiker seine Meinung gesagt, wie er das sieht, wir sehen das ein bisschen anders. Und Ravel ist ein verrückter Vogel gewesen. Das war ein Komponist, ein unglaublich vielseitiger Komponist mit so vielen Ideen, die er gehabt hat, und mit seinen Stücken, welche Revolution er geschaffen hat in der Klassik. Also unvorstellbar. Man hat damals seine Musik im Grunde genommen gar nicht so richtig verstanden. Er war genau wie bei Bach, der war eigentlich im Grunde genommen, keine Ahnung, viele Jahre im Voraus, was die anderen später gesehen haben. Und es war bei Ravel auch so, diese ganz zusammenhängende Harmonien. Und deswegen ist Ravel immer so ein Komponist, der eine sieht das so, der andere so. Aber in der Tat haben wir bei diesem Stück sehr, sehr viel Detail gehabt und sehr viel gearbeitet. Und es ist ein faszinierendes Stück, ein sehr besonderes Stück.
Jetzt sind wir, wir sind schon so lange im Gespräch und ich wollte eigentlich ganz gerne noch mal ein bisschen auf deine Ursprünge zu sprechen kommen. Machen wir auch gleich. Aber jetzt sind wir gerade bei diesem Thema Spielen und Repertoire und Stücke. Und mich würde unheimlich interessieren, ihr habt ja, also du als einzelne Person, auch ihr als Duo, ihr habt ein wahnsinnig großes Repertoire, zwangsläufig, also allein durch dein Studium wirst du wahnsinnig viele Stücke kennengelernt haben im Laufe deiner Konzerttätigkeit. Also du hast ein sehr, sehr großes Repertoire. Wenn es daran geht, ein neues Stück zu erarbeiten, also sagen wir mal ein Stück, das du jetzt wirklich auch noch nie gespielt hast, wie lernst du so ein Stück kennen? Hörst du es dir an? Liest du es? Spielst du es direkt? Wie gehst du an so ein Stück ran? Wie lernst du das kennen?
Ja, also ich unterscheide jetzt ein bisschen in zwei Kategorien. Es gibt Stücke, von denen gibt es bereits Aufnahmen, und es gibt Stücke, von denen gibt es keine Aufnahmen. Eine Aufnahme ist natürlich eine Hilfe, aber bevor ich so ein Stück gehe, versuche ich erstmal über den Komponisten zu lesen und mich mit dem Komponisten zu beschäftigen. Klar, wenn es eine Beethoven-Sonate ist oder eine Brahms-Sonate, klar, dann habe ich ja schon früher, sage ich mal, von diesen Komponisten gespielt. Das heißt, ich kann mich auf dieses Wissen zurückgreifen. Ich habe über Brahms viel gelesen. So, und wenn ich jetzt aber einen Komponisten habe oder zeitgenössisch oder den ich noch nicht kenne, dann muss ich erstmal mit dem Komponisten beschäftigen. Was hat er im Leben gemacht? Wo hat er gelebt? Welche Erfahrungen hat er gesammelt? Und oft kann man das in der Musik des Komponisten dann auch widerspiegeln. Natürlich, wenn ich die Aufnahme hören kann, höre ich mir die Aufnahmen an. Das ist sehr hilfreich. Am besten auch mehrere Aufnahmen von verschiedenen Künstlern, wie sie das gesehen haben. So, und dann lässt man das ein paar Tage liegen. So, und das Gehirn verarbeitet das ja im Hintergrund. So, und dann kommt das Notenmaterial. Man setzt die Striche in den Phrasen, die man sich vorstellt. Das ist ein etwas längerer Prozess. Dieser kann sich auch ändern. Also die Striche, die man einträgt, ist wie ein Atmen. Wir haben einen Abstrich und einen Aufstrich bei Geige. Ich sage mal, der Aufstrich ist wie einatmen und Abstrich ist wie ausatmen. Man muss zum Beispiel schauen, dass die Höhepunkte immer im Abstrich sind, so damit das natürlich klingt.
Sind wir wieder beim Vergleich mit dem Gesang.
Genau. So, und dann entstehen dadurch auch dann diese Linienführungen. Genau, das ist dann die zweite Stufe. Und die dritte Stufe ist, ist im Grunde genommen das Visuelle. Also wenn ich die Sachen spiele, ich spiele ja sehr viele Sachen auswendig und ich habe ein sehr gutes visuelles Gedächtnis. Also zum Beispiel, wenn ich irgendwo, deshalb mittlerweile so, wenn ich in einer Stadt gewesen bin, auch wenn ich 10 Jahre später wiederkomme, wenn ich auch nur einmal in dieser Stadt gewesen bin, dann weiß ich, wo ich hinlaufen muss, weil ich fotografisch die Sachen abspeichere. Also es gibt also die erste Stufe ist im Grunde genommen Lesen und Hören. Die zweite Stufe ist das Striche eintragen, das ist das Mechanische. Und die dritte Stufe ist im Grunde genommen das Visuelle. Und diese drei Stufen verbinden sich am Ende, je mehr man dann mit dem Stück auseinandersetzt. Und dann beim Vortrag auf der Bühne greift immer eine dieser Spuren, wobei natürlich die Hauptspur ist die musikalische, also die Hörspur. So ungefähr kann man das.
Ja, und in diesem Prozess oder auch während du das Stück dann eigentlich übst vielleicht, also an irgendeiner Stelle dieses Prozesses, verändert sich das Stück
ja,
dann auch noch?
Laufend. Speziell bei zeitgenössischer Musik, weil man immer wieder neue Sachen entdeckt, weil wenn es keine Aufnahme zum Beispiel im Stück gibt, dann bin ich im Grunde genommen ja das Element, was den Komponisten versucht, in dieser Musik wiederzuspielen. Man entdeckt immer wieder neue Sachen. Das ist bei einem Tschaikowski-Violinkonzert und Brahms oder Beethoven, das ist nochmal ein bisschen anders, weil da gibt es schon bestimmte Kriterien, die man schon weiß oder die man schon erfüllen sollte. Ich unterscheide auch zum Beispiel Romantik und Klassik. Bei Klassik kann man nicht freispielen. Also bei Klassik gibt es bestimmte Gesetze, wo man sagt, das darf man nicht und das darf man nicht. Da gibt es bestimmte Vorschriften, an die man sich halten muss. Ich sage immer so 80% vom Komponisten, 20% vom sich selber interpretieren. Und bei der Romantik ist anders. Bei der Romantik darf man eigentlich alles, solange es eine sinnvolle Phrase ergibt und solange es auch für die anderen verständlich ist. So.
Das ist das gerade eben ist super, weil du hast meine, ich habe mir noch eine Frage aufgeschrieben, weil die mich sehr interessiert hat und ich lese sie mal vor. Die Frage lautet: Würdest du sagen, es geht darum, die Intention des Komponisten zu erfassen und zu bewahren oder ist freie Interpretation erlaubt? Das Schöne ist, du hast mir die Frage eigentlich gerade schon beantwortet.
Ja, also es ist man muss eigentlich immer dem Komponisten gerecht werden. Man spielt ja das Werk des Komponisten. Man spielt ja nicht seine eigene Komposition. Wobei natürlich die Klassik, die Romantik und die Moderne sich etwas unterscheiden. Die Romantik ist, sag ich mal, recht frei gespielt. Aber das Zeitgenössische und die Klassik, da muss man sich schon also an bestimmte, ich würde nicht sagen Regeln, aber bestimmte Funktionen halten.
Wenn du sagst muss, warum muss man? Also sind das ungeschriebene Gesetze in der ernsten Welt? Hat das was mit Respekt gegenüber dem Komponisten zu tun? Warum muss man?
Wir haben mittlerweile sehr, sehr viele Professoren und Leute, die sich damit beschäftigen, wie man in der damaligen Zeit zu Bach und Mozart die Sachen gespielt hat. Also das war vor 20 Jahren noch nicht so. Und mittlerweile gibt es so viele Nachweise, wieso und wie und wieso man was gemacht hat. Und der Komponist kam ja aus dieser Zeit. Und das ist ein, nicht nur Respekt dem Komponisten gegenüber, sondern man sollte ja die Musik so vortragen, wie sie ursprünglich ja von dem Komponisten angesehen war. Und deswegen ist es in der Klassik. In der Klassik ist es mehr mit der Phrasierung, die man macht. In der zeitgenössischen Sache ist das eher mit der Dynamik, die der Komponist zum Beispiel schreibt, die Effekte wie Klopfen oder sowas. Die moderne Musik hat ja ganz viele Klangaspekte und da geht es hauptsächlich um solche Sachen. Also das sind nochmal zwei verschiedene Sachen.
Ja, das sind schon, also ich habe, als du gerade Klopfen gesagt hast, hatte ich sofort ein von dir vor nicht allzu langer Zeit lanciertes, ich glaube, Instagram-Video vor Augen, da spielst du mit deiner Schwester ein Stück von Paganini. Aha. Was natürlich erstmal sowieso schon natürlich total kosmisch ist, also war. Und da passieren auch klanglich Sachen, also irgendwann haust du mit dem Bogen auf die Seiten, was irgendwie erstmal natürlich, das passt irgendwie zu dem, was man sich von Paganini vorstellt. Das würde auch so zu, weiß nicht, also ich hatte sofort dann auch so Nigel Kennedy vor Augen, also so ein bisschen die durchgedrehten Geiger sozusagen. Aber ich muss auch sagen, wenn man sich davon ein bisschen löst und sich das anhört, das klingt auch ganz geil tatsächlich. Das ist wirklich ein tolles Stück. So, jetzt haben wir gerade über Grundlagenforschung und so gesprochen. Lass uns mal kurz ein bisschen Grundlagenforschung betreiben und lass uns mal dahin zurückgehen, wo du eigentlich herkommst. Wenn man über dich recherchiert, findet man erstmal relativ schnell relativ viel, findet dann aber auch relativ schnell heraus, dass das viele relativ redundant ist und die Informationen sich wiederholen. Also ein paar Dinge kriegt man sehr gesichert, sehr schnell raus, ein paar Dinge nicht. Ich kann zum Beispiel ziemlich sicher sagen, dass du, wenn ich das so laut ausposaunen darf, man sieht es sogar bei Wikipedia, am 7. März 1982 geboren bist.
Ja.
Und zwar im damaligen Leningrad, heute St. Petersburg. Und jetzt erfährt man gar nicht so viel, was in den ersten 4 Jahren deines Lebens passiert. Man liest aber relativ häufig, dass du mit 4 Jahren das Violinspiel begonnen hast. Mhm. Und das ist zum Beispiel der erste Punkt, den glaube ich dir schon mal nicht. Weil, also, dass du mit 4 Jahren den Unterricht an einem Konservatorium in St. Petersburg begonnen hast, das glaube ich dir. Aber ich glaube nicht, dass du da wirklich das Spiel begonnen hast, um dann mit 5 dieses besagte erste Konzert zu spielen und mit 7 mit dem, also nach 3 Jahren mit dem russischen, nee, also wann hast du wirklich angefangen?
Es war ungefähr im Bereich von 4. Also meine Schwester, ich komme aus einer musikalischen Familie. Meine Mutter ist Klavierprofessorin mittlerweile sind wir in Deutschland, also in Russland war sie noch Klavierprofessorin gewesen. Und meine Schwester spielte schon Klavier, wo ich klein war. Meine Mutter unterrichtete sehr, sehr viel. Also ich bin eigentlich vor meinem ersten Tag, wo ich auf die Welt kam, immer von Musik umgeben gewesen. Und ich glaube, es war ungefähr schon 3,5 oder 4, wo ich die ersten Striche gemacht habe. Und ich weiß, dass das besagte Konzert, glaube ich, mit 5, das war kurz bevor ich 6 bin. Also es sind ungefähr...
Ach so, dann ist ja okay.
Ich unterrichte ja auch, ich habe also jetzt weniger, aber ich habe früher mit sehr kleinen Schülern gearbeitet. Und die Lernprozesse von Kindern, die sind exponentiell. Also da sind 2-3 Monate oft so viel, was Erwachsene vielleicht dann in 2-3 Jahren machen, weil das Gehirn unglaublich viele Sachen aufnimmt. Und dann habe ich ich glaube, es war zwischen kurz vor 4 habe ich irgendwie angefangen.
Tatsächlich, weil ich meine, ja, Lernprozesse in dem Alter sind schnell, aber du spielst mit 5 ein im TV aufgezeichnetes Konzert mit deiner Schwester. Und wenn man sich das anhört und so wie ich nicht so viel von geil, sehr interessant ist, du spielst mit 7 dieses häufig schon beschriebene Konzert mit 7, da spielst du eben mit dem russischen Staatsorchester das 3. Violinkonzert von Mozart, und vor nicht allzu langer Zeit hast du ebenfalls die Kadenz dieses Stückes, ich glaube, David Oistrakh war es,
geschrieben, genau.
Hast du auch auf Instagram veröffentlicht, weil du hättest dieses Konzert im letzten Jahr auf Tour gespielt. Hast du es auf Instagram veröffentlicht, und es ist sehr interessant zu sehen, wie der Ende 30-jährige Kyrill Trussow und der 7-jährige Kyrill Trussow diese Kadenz spielen. Okay, also, aber das hat ja jetzt nichts mit Kinder lernen schnell und so zu tun. Ich meine, innerhalb von 3 Jahren, wie soll ich sagen? Also, was würdest du sagen? Kann das jeder mit dem entsprechenden Glück und Fleiß, oder ist das schon ein sehr besonderes Talent?
Ich glaube, es kommen viele Faktoren zusammen. Ich glaube, da meine Mutter auch sehr, sehr viel mit uns gearbeitet hat, also mit mir auch geübt hat, also eigentlich jeden Tag und alle Minuten, die ich geübt habe am Tag, hat meine Mutter mit mir geübt. Es war schon für damalige Verhältnisse, für mein Alter war das viel, was ich geübt habe, aber ich habe auch sehr viel zurückbekommen, weil ich dann sehr früh angefangen habe, Konzerte zu spielen, kleinere Konzerte, und ich habe die Begeisterung der Leute schon damals gesehen. Klar, man sieht das anders, weil man kleiner ist, aber man sieht es und da kommen viele Faktoren zusammen. Ich glaube, Talent ist auch eine Sache, was mit Arbeit zu tun hat. Und wenn diese Faktoren alle zusammenkommen, dann würde man den Begriff, sagt man dann dieses, man sagt oft Wunderkind, ich glaube, Wunderkind müsste man in verschiedene Begriffe aufbringen.
Aber ich habe den Begriff hier auch auf meinem Buch stehen.
Genau, ich habe den oft gehört, Wunderkind, und ich unterteile das immer in Fleiß, Talent und natürlich auch welchen Lehrer hat man oder wie ist der Umgang zu Hause? Sind das musikalische Familie? Übt jemand mit einem?
Man könnte es ein bisschen unter Glück auch zusammenfassen,
sind viele Faktoren. Und bei mir, glaube ich, haben diese Faktoren einfach untereinander ein gutes Gemisch gehabt. Und dann kam eben das heraus, was herausgekommen ist. Und es war nicht immer einfach in den jungen Jahren, aber es hat mir immer sehr viel. Der Spaß hat immer wieder überwogen. Also das war einfach die Passion und Leidenschaft, die war immer größer als die Arbeit.
Wer ist denn eigentlich, also ich vermute, die Antwort wird jetzt sein, deine Mutter. Aber ich habe mich gefragt, oder ich habe mir die Frage aufgeschrieben, wer denn in diesem frühen Alter, also mit 3,5 bis 4, jetzt auf die Idee kam, du könntest ausgerechnet ein so großes Talent für die Geige haben. Ich nehme an, das war deine Mutter?
Meine Mutter, ja. Also das war die Zeit, wo wir so die ersten Fernseher, das war noch schwarz-weiß, ich weiß, Schwarz-Weiß-Fernseher. Und da war eine Übertragung von einem russischen Geiger im Fernsehen. Es war irgendeine Feier oder irgendein Feiertag damals gewesen. Und ich saß vorm Fernseher und da kam dieses Konzert und meine Mutter stand an der Tür Und ich habe sie nicht gesehen, aber sie hat mich gesehen, so wie sie mir erzählt hat. Und sie hat die Begeisterung, wo ich dann so auf den Bildschirm geschaut habe, die Begeisterung gesehen, weil ich wirklich ein paar Minuten auf diesem Monitor gestanden, Schwarz-Weiß-Bild geschaut habe und bin wie erstarrt davor gesessen. So, und natürlich durch den musikalischen Hintergrund hatte ich die Musik fasziniert, aber dann auf einmal, was macht der da eigentlich so mit der Hand runter und dann die Finger bewegen sich und so. Und dann kam ihr die Idee, dass sie wollte eh, dass ich ein Instrument spiele. Und meine Schwester spielte schon Klavier. Und ich sagte, naja, wenn es so diese Faszination da ist, dann bringe ich dir mal eine Geige. Und so hat es dann angefangen.
Was meinst du, wenn du genauso fasziniert auf, sagen wir, einen Skispringer gestarrt hättest? Wäre das, also...
Ich weiß nicht, könnte man Skispringen mit vier? Also so jung, weiß ich, glaube ich, oder? Kann man schon, glaube ich.
Oder? Ja, wahrscheinlich nicht, nee. Wäre es vielleicht erstmal Langlauf gewesen oder so.
Ja, ist auch weitaus gefährlicher als Geige
anzufangen. Ja, die Knochenbruchgefahr ist doch relativ hoch. Also ja. Im Verhältnis zum Geigespielen auf jeden Fall. Noch eine ganz wichtige Frage, das habe ich mich gefragt, seit ich dieses Konzert aus dem Fernsehen, also auf YouTube, von deinem Konzert mit 7, das dritte Violinkonzert von Mozart gesehen habe. Du spielst dieses Konzert mit einem, das wird streckenweise auch auf YouTube kommentiert, mit einem ganz bezaubernden Lächeln am Ende, nimmst du so den Applaus entgegen. Ich glaube, du bist auch relativ überwältigt von der Situation selbst und bekommst ein riesengroßes Kuscheltier geschenkt als Belohnung für dieses Konzert. Hast du das noch?
Die erstaunliche Geschichte. Das Tier, dieses Kuscheltier, das war größer als ich. Das kann man
tatsächlich auch sehen. Ja.
Und wir haben ja schon vor vielen Jahren unsere Wurzeln, kommen jetzt aus Russland, aber ich war seit vielen, vielen Jahren nicht mehr in Russland. Und wir haben im Grunde genommen auch unsere Wohnung damals schon vor vielen Jahren aufgegeben. Und wir haben ganz wenig Sachen mitgenommen. Aber dieses Tier, das war ein Riesenumstand, das also von Russland nach Deutschland zu bringen. Also das war so kompliziert, als würde man wie Diamanten irgendwo hinfahren. Und das haben wir trotzdem, das steht bei mir, meine Mutter wohnt ja in Lübeck, ich bin selber jetzt hier in München, aber unser Haus ist in Lübeck bei Hamburg. Und in meinem Zimmer ist immer noch dieses Tier. Und ich war jetzt über Weihnachten auch zu Hause und das schaut mich immer an. Also das war ein großer Hund.
Genau, ein großer Kuschelhund. Faszinierend. Ja. Also ich finde den Gedanken schon irre, dass man das auch nach wie vor eben auf YouTube sehen kann, wie du dieses Tierbereich bekommst. Ja. Und der Gedanke, dass es jetzt bei deiner Mutter in Lübeck steht, schon irgendwie
ist immer noch da. Und jedes Mal, wo ich bin zweimal im Jahr zu Hause, im Sommer und im Winter. Und jedes Mal erinnert mich an diesen Augenblick. Also war schon ein besonderes Konzert. Das war für mich das erste große Konzert, wo ich vor so vielen Leuten gespielt habe mit Orchester. Das war der Auftritt. Also
ja, auch mit einem tollen Dirigenten, der dich, glaube ich, auch sehr da an die Hand genommen hat. Also jetzt physisch sowieso, aber auch im übertragenen Sinne. Und tatsächlich war es ja auch dein letztes oder eins deiner letzten Konzerte eben in der Sowjetunion. Ihr seid nicht lange danach nach Deutschland übergesiedelt. Und du hast dann, also nach Lübeck eben tatsächlich, du hast an der Musikhochschule Lübeck.
Zuerst nach Freiburg. Also das sind eben die Sachen, die man dann nicht bei den Portalen findet.
Auch genau, liebe Wikipedia-Autoren, jetzt zuhören.
Genau, das ist eine längere Geschichte. Ich versuche das kürzer zu halten. Also wir hatten ein Konzert in Freiburg angeboten bekommen. Da war ich noch in Russland. Und das hieß dann Russische Wunderkinder. Und da wurden wir, glaube ich, von fünf Studenten oder fünf Schüler wurden ausgewählt aus dieser besonderen Schule, wo ich in Russland war, für dieses Konzert. Und das war alles nicht ganz einfach früher mit dem Reisen und den Grenzen und so. Das war alles also eine sehr schwierige Zeit. Und dann sind wir nach Freiburg gekommen, haben das Konzert gespielt und meine Mutter war mit. Meine Mutter war vorher aber noch nie im Ausland gewesen. Und ich weiß doch ganz genau, Freiburg also ist für mich eine sehr emotionale Stadt, weil wir dort auch unsere ersten Freunde haben, die wir seit bis heute immer noch sehr große Freundschaften dort haben. Es ist eine tolle Stadt, wunderschöne Stadt. Und dort haben wir das Konzert angespielt und meine Lehrerin, die ich in Russland hatte, die hat beim David Oistrakh studiert. Sie ist damals dann nach Israel gegangen, weil sie schon älter war, hat gesagt, ja, es gibt einfach in Petersburg keinen Lehrer, wo ich studieren konnte, hat sie meiner Mutter gesagt. Und es gibt also einen Lehrer in Deutschland, den Sacha Bronn. Und wenn ich in Deutschland dann irgendwo mal sein würde, dann wäre doch gut, wenn ich den mal vorspiele. So, jetzt waren wir in Deutschland dieses Konzert gespielt. Und meine Mutter hat dann gesagt, naja, jetzt rufe ich den Lehrer mal an. So, der war in Lübeck. So, und der hat dann gesagt, kommt in 4 Monaten, da war irgendwie ich unterwegs oder so, oder 3 Monate war es. Und dann sind wir einfach geblieben, von einem Tag auf den anderen. Ich habe also meinem Vater auch damals gar nicht auf Wiedersehen gesagt, wo wir Russland verlassen hatten. Und wir hatten nur Kleidung für 3 Tage mit. Das sollte nur eine 3-Tages-Reise werden. Das war Sommer, Juni. oder Juli war das, und Konzert gespielt und dann sind wir einfach geblieben.
Wahnsinn.
Ja, und dann habe ich hier viele Wochen dann, also nicht viele, also bis wir dann nach Lübeck fahren konnten, habe ich auf der Straße gespielt, weil wir natürlich überhaupt kein Geld hatten. Das war ja nichts, war ja nur kurze Hose, T-Shirt. So, und dann habe ich jeden Tag mehrere Stunden auf der Straße gespielt. Ich kenne jede Ecke von Freiburg. Ich kenne von dem Münster, habe ich sehr, sehr viel gespielt. Und ich war vor 5 Monaten, letztes im Sommer war ich kurz in Freiburg und ging genau vor den Münster. Und ich weiß noch, wo ich klein war, gab es einen Stein, der hat einen ganz großen Bruch in der Mitte. Das sind so große Steinplatten. Und dann bin ich, wie gesagt, vor 5 Monaten dahin. Und dieser Stein ist immer noch da. Und wenn man überlegt, das sind jetzt fast 30 Jahre her. Und das hat mir also wirklich so Gänsehaut gegeben.
Ja, das ist Wahnsinnsgeschichte. Freiburg war für mich so, ich finde, Freiburg ist eine wunderschöne Stadt. Ich bin sehr gerne da. Die hat auch eine tolle Innenstadt und überhaupt eine tolle Stadt.
Mit dem Bächlein und so.
Genau, aber wenn ich mir das jetzt vorstelle, mit den Erinnerungen durch so eine Stadt zu gehen, das muss ja Wahnsinn. Dann seid ihr aber tatsächlich irgendwann nach Lübeck und du hast dort, das liest sich auch so schön auf Wikipedia, dass du an den Musikhochschulen Lübeck und später Köln weiter studiert hast.
Ja.
Das heißt, das bezieht sich auf deinen Umzug von Russland nach Deutschland.
Genau.
Was ja aber lustigerweise, da warst du 8. Also ich fand den Gedanken, dass der 8-Jährige dann weiter studiert. Aber tatsächlich war es so. Du hast an der besagten Musikhochschule Lübeck bei dem besagten Lehrer den Unterricht bekommen.
Genau, Jungstudent. Also man kann ja auch sehr, sehr früh in der Hochschule schon studieren. Da wird man aber als Jungstudent genommen. Das sind dann, also die Hochschule entscheidet, dann nehmen wir diese. Das sind nicht viele, das sind sehr wenige Stellen. Aber es gibt in jeder Klasse, glaube ich, jeder Professor, glaube ich, kann 1 oder 2 Jungstudenten nehmen, soweit ich
das. Das ist ja auch gut so. Ich stelle mir mal vor, dass wir gegangen und die hätten dich damals nicht genommen. Was wäre der Welt entgangen? Aber du bist noch ganz normal zur Schule gegangen nebenbei.
Ich bin ganz normal zur Schule gegangen. Ich bin auf einem Gymnasium in Lübeck gegangen, die OCD, Oberschule zum Dom, also neben dem großen Dom in Lübeck. Und habe, soweit es geht, immer versucht, alles zu geben in der Schule. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich war sehr sprachinteressiert. Das hat mich sehr fasziniert. Mathematik weniger. Physik hat mich sehr fasziniert, Geschichte hat mich fasziniert, Erdkunde ein bisschen weniger, jetzt fasziniert mich Erdkunde viel, weil ich viel reise, aber damals hatten wir so immer nur so Hauptstädte von allen Ländern auf der ganzen Welt gesehen. Ich sag, was soll ich da so, klar, Europa und so, aber so, also das war so ein bisschen schwierig, aber insgesamt hatte ich eine sehr nette Klasse, ich sehe sie auch ab und zu, nicht alle von meinen Schülern in Lübeck, aber wir versuchen dann irgendwie jede 1-2 Jahre zu treffen. Dieses Jahr hat es leider nicht geklappt, wegen den besagten.
Naja, aufgrund der Umstände. Ja, das hätte mich, aber das klingt ja erstmal alles sehr gut, weil mich schon interessiert hat. Ich meine, du warst damals ja, also Geigenvirtuose, Wunderkind, hin oder her, aber du warst 8 und hast erstmal dein Heimatland verlassen, deine Heimatstadt verlassen, bist in ein ganz anderes Land gekommen, mit einer ganz anderen Sprache, mit ganz anderen Umständen. Es klingt jetzt erstmal, als wärst du damals so ganz gut damit klargekommen. Wie war das für dich emotional?
Natürlich war das ein Wechsel, vor allem ich habe ja auch, wie gesagt, mein Vater hat dann nicht auf Wiedersehen gesagt, das war schon schwierig und insgesamt waren die ersten Jahre ja nicht einfach, aber dadurch, dass ich immer die Geige hatte und dass ich diese Musik machen konnte und den Leuten Freude bereiten konnte, hat es mir diesen Input gegeben und ich glaube, dass man solche Sachen schneller als Kind verarbeitet, als wenn man älter ist und ich glaube, das war auch einer der Gründe. Also die Musik und mein Alter haben mir geholfen, durch diese Phase hinweg mit sehr positiven Sachen hinweg zu gehen.
Ja, du bist ja auch ausgesprochen angekommen. Und zwar derart angekommen, dass du, sagen wir es mal, in einem gewissen mittleren Bereich von Deutschland angefangen hast in Freiburg, dann ganz bis, also fast nördlicher geht ja fast nicht mehr
als Lübeck.
Und jetzt bist du so südlich, wie es auch kaum noch geht. Also hast du auch wesentlich mehr von Deutschland belebt, sozusagen, als ich zum Beispiel. Weißt du noch ungefähr, wie lange hast du gebraucht, um der deutschen Sprache mächtig zu werden? Ich meine, das geht ja wahrscheinlich, hattest du irgendwie Unterricht oder hast du einfach gesprochen?
Nee, ich wurde recht schnell dann, wo ich in Lübeck, ich weiß nicht, das war glaube ich im September oder so, wo wir dann nach Lübeck kamen. Es war schon kälter. Ich weiß, in Freiburg war es sehr warm und Lübeck war dann schon kälter. Das heißt, es muss so September gewesen sein.
Nee, das liegt nicht an den Jahreszeit, das liegt an den Städten. Also, das ist so, Freiburg ist warm. Also, Entschuldigung.
Und dann waren wir... Jetzt habe ich die Frage vergessen.
Sprache, wie schnell?
Ach, Sprache, genau. Ich habe recht schnell Sprache gelernt. Ich sprach nur Russisch und Englisch ein bisschen, wo ich nach Deutschland kam. Und tatsächlich hatten wir dann einen Fernseher bei uns zu Hause in Lübeck. Und ich habe tatsächlich durch die Werbung sehr, sehr viel gelernt, weil die Werbung war natürlich mit sehr einfachen Worten und die wiederholte sich natürlich, wenn man so einen Film gesehen hat, dann wiederholte sich die Werbung, immer die gleiche Werbung, jede 20 Minuten. Und ich glaube, das war auch einer der Gründe, wieso ich auch sehr schnell die Sprache gelernt habe, durch mein musikalisches Gehör, weil ich eben auch viele Sachen schon auswendig gespielt habe und mir die Abfolgen sehr schnell merken konnte. Und ich glaube auch, dass die Werbung, die ich gesehen habe, mir da einen großen Teil beigetragen hat. Dann war ich in der Schule eigentlich nach 2 Wochen, wo ich in Lübeck war, bin ich auf die OCD, wie gesagt, gekommen. Es war, glaube ich, Grundschule. Und da war es erstmal ein bisschen mau, verstand ich erstmal wenig, aber das, glaube ich, ging in wenigen Wochen, habe ich schon angefangen zu sprechen. Also ich habe nie mich aktiv damit beschäftigt, es kam einfach. Und mittlerweile denke ich in Deutsch, also seit vielen Jahren, ich denke in Deutsch. Also wenn ich mit meiner Schwester Russisch spreche, manchmal, dann übersetze ich aus dem Deutschen ins Russische.
Das wäre gerade meine Frage gewesen, ob du noch gut Russisch sprichst, aber mit deiner Familie, also mit deiner Schwester, mit deiner Mutter, sprichst du noch Russisch?
Mit meiner Mutter Russisch, mit meiner Schwester tatsächlich beides.
Deutsch oder
genau.
Russisch.
Genau. Wobei ich oft im Russischen Fehler mache, weil ich aus dem Deutschen übersetze. Ja. Also meine Schwester liest noch viel in Russisch. Ich lese gar nicht mehr in Russisch. Ich könnte es, glaube ich, wieder erlernen. Vielleicht in 2 Wochen oder so.
Das wäre doch total schade, wenn du kein Kyrillisch lesen könntest.
Ich glaube, ich kann es aber einfach nicht schnell genug.
Ja.
Das müsste mich einfach wieder mit auseinandersetzen. Aber ich mache die meisten Sachen an meinem Alltag hauptsächlich in Englisch. Und mein Leben hier, also in München, aber die organisatorischen Sachen, auch den Unterricht, weil ich ja durch die Online-Plattform sehr international unterrichte. Ich hatte heute früh, bevor du kamst, habe ich in Singapur einen Schüler gehabt. Und heute Abend sind wieder USA und Italien und so. Und wie gesagt, dann ist die meiste Sprache, die ich verwende, ist Englisch natürlich.
Ah, wir müssen unbedingt gleich über dieses Unterrichtsthema sprechen. Ich bin auch fast fertig mit meiner Grundlagenforschung, aber ich habe noch so 2, 3 kleine Punkte. Unter anderem, und über diese Namen haben wir jetzt schon ein paar Mal gesprochen, man liest häufig, und du hast auch den einen Namen schon häufiger erwähnt, man liest häufig, dass du von David Oistrakh, unter anderem von David Oistrakh und Yehudi Menuhin.
Igor Oistrakh.
Ah, das ist der Sohn.
Das ist der Sohn, genau.
Ah, alles klar. Da war ich mir nicht ganz sicher, weil häufig liest man nur von Oistrakh.
Genau, ja.
Und es sind nur beides sehr bekannte Geiger gewesen. Mhm. David, der Vater, ja, Igor, der Vater, Sohn.
Genau, der Sohn Igor
ist. Also, Entschuldigung, wir korrigieren das. Von Igor Oistrakh und Yehudi Menuhin gefördert wurdest. Bei Menuhin war ich ganz froh, dass ich mal einen dieser vielen Namen endlich mal kenne. Was ja, glaube ich, auch nicht wenig daran liegt, dass er einfach auch sehr viel Wert darauf gelegt hat, musikalischen Input in Bereiche von Menschen zu bringen, die erstmal keinen Kontakt damit haben.
Also war so eine Art Botschafter eigentlich.
Genau, ich habe eine sehr schöne CD zu Hause, da erklärt er die Instrumente des klassischen Orchesters und zwar selber. Also man hört ihn selber sprechen und er erzählt so ein bisschen natürlich erst über die Geigen und also so wie im Orchester eben auch gesessen wird. Das ist wirklich sehr schön. Nichtsdestotrotz, so nahbar er auch war, wird als einer der größten Geigenvirtuosen des 20. Jahrhunderts gehandelt, die Familie Oistrakh nicht minder. Und man erfährt recht schnell, dass du von ihnen gefördert wurdest, aber wie genau sah so eine Förderung aus? Also wie war euer Bezug zueinander? Was ist da passiert?
Also ich habe wie Igor Oistrakh und auch Yehudi Menuhin viele Male in meinem Leben sehen können oder hatte das Glück, sie zu sehen. Das war durch meinen Lehrer, der damals, wo ich in Lübeck studiert habe, und beide haben ihn besucht in Lübeck und auch später in anderen Städten, wo ich dann auch mitgefahren war. Und so eine Mentorschaft bezieht sich eigentlich mehr auf die Erfahrung so eines Menschen, die einem weitergibt. Das sind auch nicht sehr lange Gespräche, wo man sagt, man sitzt jetzt eine Stunde oder irgendwas und spricht, sondern das sind bestimmte Impulse, die jemand gibt, die er im Leben erlebt hat oder wie er bestimmte Sachen wahrnimmt. Und das eine kommt zum anderen. Also das ist, wie gesagt, ein Unterricht, der findet vielleicht eine halbe Stunde, 45 Minuten statt. Um die Zeit gehst du eigentlich gar nicht. Es ist einfach nur vor so jemanden zu spielen und dann eine kurze Aussage zu bekommen zu bestimmten Punkten, die man eigentlich die Verkürzung von dem Punkt A nach B, wo man selber dann sehr, sehr lange suchen müsste und ihnen gesagt, ich habe das so und so erlebt. So, da speichert man dann, da kann man das abspeichern und dann im Grunde genommen darauf weiter aufbauen. Und da war ich wirklich unglaublich dankbar, dass ich diese beiden Menschen kennenlernen durfte und von ihnen einfach lernen für meine Zukunft. Das hat mir später auch sehr viel gebracht, also Jahre später auch, wo ich mich damit beschäftigt habe.
Ja. Über Igor Oistrakh weiß ich nicht viel, über Yehudi Menuhin weiß ich ein bisschen mehr. Ich weiß, dass er auch, also abgesehen von seinem, einer der größten Geigenvirtuosen des 20. Jahrhunderts zu sein, ist ja schon mal nicht schlecht. Aber auch darüber hinaus, er war ein politisch sehr aktiver Mensch. Er war sehr interessiert an Sport, speziell an Yoga und an gesunder Ernährungsweise. Er war nie müde, seine Überzeugungen in Bezug auf Politik, in Bezug auf Musik auch nach außen zu tragen, hat sich häufig auch durchaus mit Leuten gestritten, hat seine Standpunkte einfach vertreten. Also als ich mir mehr über ihn durchgelesen habe, dachte ich so, das klingt ehrlich gesagt nach einem total guten Typen. War er das?
Ja, er war ein unheimlich, ich weiß nicht, wie man den richtigen Begriff trifft, aber die Ruhe, wo ich ihn getroffen habe, also erstmal gesagt, hallo, so, und dann kam nicht viel, dann habe ich gespielt, so, und dann saß er still und hat eigentlich nichts gesagt, so, und dann war ich fertig und da waren so 10 Sekunden Stille und dann kamen sehr wenige Sätze und mach das doch so und so und ich habe das so und so erlebt und sieh das doch mal von dieser Art und Weise. Und mit diesen wenigen Sätzen und dadurch, durch seine vielen Erfahrungen, die er gesammelt hat, konnte man sich das fast bildlich vorstellen, was er meint. Und das ist, glaube ich, diese Besonderheit dieser Menschen, wenn man sie treffen kann, die so viel Erfahrung sammeln konnten. Und er hat, wie gesagt, damals nach diesen schwierigen Zeiten die Leute wieder vereint. Und hat so
das
viele,
war, glaube ich, so seine Hauptmaßgabe,
ja, eine Vereinigung. Er hat ja so viele Konzerte gespielt für Leute, die sich die einfach näher zueinander gewünscht haben, die sich Normalität gewünscht haben. Das haben wir heute alles gar nicht. Das war ja nach dem Krieg alles sehr, sehr, sehr schwierig. Und er hat, wie gesagt, die Kulturen verbunden. Er hat ja später das auch in allen Ländern auf der ganzen Welt gemacht. Und für mich war das so eine Art Botschafter. Ich würde das gar nicht politisch sehen. Ich würde das so eine Botschaft, eine Kulturbotschafter, der die Menschen hat versucht zu einen durch die Kunst, die er beherrscht. So würde ich das zusammenfassen.
Mhm. Wo wir gerade bei großen Virtuosen an deinem Instrument sind, es wird an mehreren Stellen so in deiner auch auf deiner Homepage kann man das lesen oder auf allen möglichen Infos, wird so salopp nebenbei im Nebensatz erwähnt, dass du ja 2009 mal für Gidon Kremer eingesprungen bist und hast mit dem französischen Nationalorchester gespielt, was auch als live übertragen wurde. Also wir sprechen jetzt wieder von einem maßgeblichen Geiger dieser Zeit. Wie passiert es denn, dass man mal eben für Gidon Kremer einspringt?
Ja, es war in Frankreich, in Paris, und tatsächlich habe ich in der Zeit, in den Jahren, sehr, sehr viel in Frankreich gespielt, auch die Jahre vorher, also glaube ich bestimmt seit 2001 oder so waren wir sehr, sehr viel in Frankreich unterwegs. Das heißt, ich bin öfters mal auch in den Zeitungen aufgetaucht, quer durchs Land. Mein Management, Hauptmanagement war in Frankreich damals, und ich glaube, da kommt das eine zum anderen. Also einerseits der Bekanntheitsgrad in Frankreich und andererseits natürlich auch dieses Glück, dass man derjenige nicht höher genommen hat und wahrscheinlich meinen Namen irgendwo gerade so gesehen und gesagt, ach, das ist doch super. So. Und ich glaube, dass da auch bestimmter Glücksfaktor dazu gehört, dass man genau jetzt in diesem Augenblick dann zu sehen ist oder hat jemand irgendwo gehört hat.
Mhm. Und wenn so ein Orchester oder auch, also es geht jetzt nicht nur um das Orchester an sich, das ist schon toll, aber auch für wen du da eingesetzt wirst oder generell, bist du ohnehin schon von wirklich großartigen Orchestern eingeladen worden, mit denen zu spielen. Als jemand, der als einer der Virtuosen seiner Generation gilt, und das sind nicht meine Worte, das ist ein Zitat, wie ist denn das für dich, wenn so ein Orchester anruft, beziehungsweise wenn dein Management dir mitteilt, die haben angerufen, ist es mehr so ein, ja, cool, oder ist das so insgesamt eigentlich so, yes?
Also ich habe von einem indirekten Mentor, also ich habe auch Mstislav Rostropowitsch noch kennenlernen dürfen, auch einer der größten Cellisten überhaupt unserer Zeit. Und recht früh habe ich etwas gelesen über ihn, und er sagte, jedes Konzert, egal wo, egal wie, ist einzigartig. Und heute, wenn ich Anruf bekomme, da und da spielen, ich habe keinen Favoriten, wo ich spiele. Ich sage, ich freue mich über jedes Konzert und ich freue mich über jedes Orchester, über jede Kammermusikgruppe, einfach, dass ich diese Musik teilen kann. Also es ist ein Yes, aber ein Yes in Form von, ja, ich kann wieder auf die Bühne und ich kann wieder spielen.
Und auch gerade das Yes dürfte jetzt in den nächsten Monaten irgendwann
ja, das
so lauter werden. Ja. Aber trotzdem gibt's sowas, wo du sagst, oh, die könnten ruhig mal anrufen? Hätte ich mal echt Lust drauf? Also egal aus welchen Gründen, muss jetzt kein Riesen Orchester sein, aber gibt es so einen Wunschkandidaten, wo du sagst, oh, das...
Also diese Seele zum Beispiel interessieren mich auch sehr.
Ja.
Also Carnegie Hall, gut, Berliner Philharmonie habe ich schon gespielt.
Ich wollte gerade sagen, du hast ja, aber Carnegie Hall ist schon so ein bisschen the Holy Grail, oder?
Ja, Carnegie Hall ist ein ist so eine Art Lebenspunkt, den man, würde ich mal so abschreiben würde, sagen, okay, ich habe auch in der Carnegie Hall. Also das ist etwas, was mich sehr, sehr reizen
würde. Ja, und wenn du in der Carnegie Hall spielen könntest, wie wäre dein liebstes, wie soll ich es nennen, Setup? Würdest du am liebsten mit Orchester? Würde man da auf jeden Fall mit Orchester spielen?
Es gibt ja zwei Säle im Carnegie. Ich glaube, es gibt den Kammersaal und es gibt den großen, also im Kammersaal würde ich auf jeden Fall mit meiner Schwester gerne Rezital spielen und im großen Saal, ja, New York Philharmonic wäre natürlich cool, mit Tschaikowski-Violinkonzert mit meiner Stradivari, ich habe meine 17-2 und...
über die müssen wir auch noch sprechen, ja.
Genau, also da würde ich Tschaikowski-Bühnenkonzert kann spielen, vielleicht mit den New York Philharmonic.
Sozusagen einfach eine Doppelbuchung. Samstag das Orchesterkonzert, Sonntag ist das Rezital. Ja. So, zack, ist doch gebucht. Ruf doch bitte mal an. wo du gerade deine Stradivari erwähnt hast, das fand ich ehrlich gesagt, das war wieder so ein Schmunzelpunkt für mich, aber ich finde es absolut begründet. Wenn man auf deine übrigens sehr, sehr komfortabel eingerichtete Website guckt, die ist über, also das sehr konkret drauf, was man über dich wissen muss. Die ist nicht überladen, die ist sehr gut strukturiert. Und es gibt beim Über mich sozusagen, beim Punkt Über mich, werden drei, wie soll ich sagen, es gibt drei bebilderte Vorstellungen.
Ach, Kategorien.
Ja, also es gibt einmal dich als Person, logisch, das macht Sinn, wenn man auf deine Website geht. Dann deine Schwester, auch die wird nochmal recht ausführlich vorgestellt. Und deine Stradivari. Auch die wird mit Bild sehr ausführlich vorgestellt. Der Name, also vielleicht einmal ganz kurz für wieder in Bezug auf Klassik für Dummies. Der Name Stradivari wird den meisten Menschen etwas sagen, natürlich auch mir. Aber bevor wir jetzt hier irgendwie in gefährlichem Halbwissen weiterschwimmen, vielleicht einmal in kurzen Sätzen Antonio Stradivari. Wer war das und wieso ist das so ein wertvolles Instrument?
Ja, Stradivari war, ich glaube, einer der bedeutendsten Geigenbauer in Italien. Und ich könnte mir so ungefähr vorstellen, das war wie ein Bach oder wie ein Michael Jackson, was ich vorhin angesprochen habe, oder wie ein Elon Musk oder Steve Jobs, der im Grunde genommen etwas gesehen hat in diesen Instrumenten und Perfektion vor allem. Er war ja der perfekt, also von den Formen her, die in seinen Geigen verbaut. Also das ist alles bis auf den letzten Millimeter perfekt durchgeplant in der damaligen Zeit. Und er hatte eine Vision vom Klang, die er damals geschaffen hat. Ich glaube, er hatte ich glaube, er hätte sich nie vorgestellt, dass es eines Tages, was wir heute mit diesen Geigen, diesen Hype, mit diesem Geigen, diesen Klang, wenn er das wüsste, ich glaube, das wäre ihm eine unglaublich große Ehre. Wobei er auch damals schon sehr bekannt war. Also er hat ja Geigen gebaut für viele Grafschaften und so. Die tragen ja viele Namen, diese Geigen. Von Graf
ja, also auch Graf deiner hat ja einen eigenen Namen, darauf kommen wir gleich noch. Er hat ja nicht nur Geigen gebaut, er hat auch, glaube ich, generell Streichinstrumente.
Genau, er hat auch Celli gebaut, nicht so viele, also am meisten Geigen.
Es genau, gibt dafür ist er
Branchen,
bekannt.
Ganz wenig Branchen.
Ich habe gelesen, es gibt eine Harfe.
Ach was, das wusste ich gar nicht. Schau, jetzt hast du das mich.
Yes!
Genau, also Stradivari war im Grunde genommen der wohl bekannteste Geigenbauer aller Zeiten. Und an ihm haben sich auch später viele, viele orientiert und es gibt viele Kopien von seinen Geigen. Also nicht Kopien im Negativen, sondern Kopien von modernen Geigenbauern, die versuchen, diese Form und diesen Lack und alles zu kopieren. Aber es klappt nicht immer.
Kommt noch nicht ran. es gibt, also deine Geige heißt Brodsky. Und es gibt zu dieser Geige wirklich, muss ich sagen, wunderschöne Geschichte auch. Also die ist, ich sage jetzt nicht, hoffentlich nichts Falsches, deine Geige stammt aus dem Anfang des 18. Jahrhunderts, wenn ich richtig
informiert bin. 1702.
1702, so genau weiß man es, wunderbar. Also ist schon, hat schon ein paar Jahre auf dem Buckel. Und wie gesagt, die hat eine sehr schöne Geschichte. Vielleicht magst du die in kurzen Worten mal kurz erzählen.
Ja, auf dieser Geige wurde das berühmte Tschaikowski-Violinkonzert uraufgeführt, 1881. Und von dem Geiger Adolf Brodsky. Und deswegen trägt auch die Geige den Namen The Brodsky. Also wie gesagt, was ich vorhin gesagt habe, die Geigen tragen oft Titel, also Stradivari, irgendwas. So, bei mir ist das The Brodsky, da gibt es bestimmte Grafschaften, die zum Beispiel diesen Namen tragen. Und das ist, wie gesagt, die Geschichte meiner Geige. Und jetzt jedes Mal deswegen mache ich auch das Konzert. Jetzt persönlich mein Lieblingskonzert und auch durch diese Geschichte mit dieser Geige macht es mir jedes Mal, wo ich das Konzert spiele, unglaublich viel Spaß. Ich spiele es nicht von alleine. Aber es bringt jedes Mal.
Ja, die Geschichte geht ja sogar noch ein bisschen weiter. Das fand ich wirklich irre, weil, also das ist das Violinkonzert von Tschaikowski, das er, also Tschaikowski, ursprünglich für Karl Auer geschrieben hat, ne, den Geiger, der aber gesagt hat, mache ich nicht, ist zu schwer.
Ja.
So, der fand den Solopart, gesagt, es ist nicht spielbar. Und Brodsky hat gesagt, doch, ich mach's. Das geht. Ja. Dann hat er das gespielt und hat tatsächlich streckenweise Also die Kritik war, also auch die Kritik an Tschaikowski war sehr geteilt, sagen wir mal. Es gab auch echt schlechte Bewertungen, was die Komposition an sich auch angeht. Und Brodsky hat das aber eisenhart durchgezogen und gesagt, nein, er findet das toll und er spielt das jetzt und er spielt es auf Welttournee. Was Tschaikowski wiederum dazu gebracht hat, die Widmung an Auer zu streichen und Brodsky einzusetzen, der das eben alles uraufgeführt hat. Auf dieser Geige, die du jetzt mit dir führst, das ist doch, ich habe mal nachgelesen, es gibt aktuell ungefähr 620 Instrumente von Antonio Stradivari existieren. Eine davon bei dir. Ja. Die Dinger werden in unglaublichen, also ich will nicht keine Ahnung, was für Werte das sind. Das sind wirklich, sehr, sehr also wirklich siebenstellige Summen, die da aufgerufen werden. Was ist denn das für eine Verantwortung, eins dieser Instrumente, also dafür die Aufsicht zu haben sozusagen?
Ja. Also wo ich das, den ersten Tag, wo ich meine Stradivari bekommen habe, das war schon, wo ich den Kasten aufgemacht habe und habe die Geige gesehen. Und ich wusste ja schon, was so eine Stradivari wert ist und was für ein Hype, also was für eine, ich würde nicht sagen Hype, was für eine Vision dahinter steckt und was die Leute, was man als Geiger vor allem da sieht, welche, ich sage immer, man, die Geige ist ja nicht Teil des Lebens des Geigers, sondern der Geiger ist Teil des Lebens der Geige, denn die Geige ist von 1702 und die vor mir haben die unglaublich viele tolle Persönlichkeiten und Geiger gespielt und nach mir wird es aus. Ich bin ja nur ein kleiner Teil von dem Geschichte.
Das ist ja auch ein cooler Gedanke, ne? Dass irgendwann, vielleicht in 150 Jahren, spielt ein Geiger oder eine Geigerin dieses Instrument und man liest dann über das Instrument, das wurde gespielt von Brodsky, Trussow und ist jetzt bei.
Genau. Und das ist, und daher, wenn man auch das erste Mal, wo ich den Kasten aufgemacht habe, ich weiß es noch ganz genau, da habe ich so auf ganz gut gesagt, mein Gott, und das ist, habe ich so genommen, habe angefangen, ganz vorsichtig zu spielen und so, weil man traut sich erstmal nicht, weil man will ja natürlich nichts, auch wenn man das Handwerk total beherrscht, aber trotzdem so ein Stück Geschichte und so wertvoll zu halten. Doch dann, je mehr man, also ich habe gleich am zweiten Tag, ich hatte dann eine recht schnelle Aufnahme, damals bei EMI Classics, und da habe ich stundenlang geübt jeden Tag und das Erstaunliche war, der erste Tag war so, ich dachte, boah, jetzt geht alles, jetzt brauche ich überhaupt nicht mehr üben, also von morgen, ich bin jetzt, also weniger üben und klappt alles sofort, von wegen, das hat dann hier gepfiffen und dann nochmal hier und dann nochmal da, ich sagte, und da muss ich tatsächlich meine ganze Spieleform ändern, weil diese Geigen vertragen zum Beispiel keinen Druck, man muss mit extrem viel Geschwindigkeit spielen, das kann man bei modernen Instrumenten viel mehr machen, bei Stradivaris geht das einfach nicht. So, und das Tolle an diesen Instrumenten ist, dass man, das muss ich vorstellen, es ist wie ein Formel-1-Auto. Ja, ich meine, wenn man die 25 Fahrer nimmt und sagt, ah, der ist 22. geworden. Ja, mit 3 Sekunden Abstand. Also wir reden von den Top 25, die spielen, so, die fahren und der Erste gewinnt und der 25. kommt mit einem Abstand von 4 Sekunden. Also die fahren fast alle gleich schnell, aber eben dieser Erste fährt eben eine Sekunde schneller. Und genau das ist auch bei diesen Geigen. Es gibt viele gute Geigen, aber diese Geigen haben noch dieses Quäntchen, wenn man das, und da muss man aber die Technik dafür haben, mit dieser Geschwindigkeit drüber streichen, das im Saal, das nennt man dann, wo sich der Klang trägt. So, das, was die Publikum sagen, ah, die Geige klingt so toll im Saal, das ist eben das, was diese Geigen nochmal von den anderen etwas hervorheben. Kurzfassung.
Passend zum Thema Instrumente möchte ich das Gespräch ganz kurz unterbrechen, um euch den Supporter der heutigen Folge vorzustellen. Die heutige Folge wird nicht von Stradivari präsentiert, sondern gewissermaßen von dessen Bodyguard, dem Gewa Air Prestige Violinkoffer, den auch Kirill für seine Stradivari The Brodsky benutzt. Der Koffer besteht aus einer speziell entwickelten Thermoplastschale, die dem Instrument einen enormen Schutz in mehreren Punkten bietet. Zum einen ist er extrem bruchsicher, weil er, ähnlich wie das euer Auto zu eurem eigenen Schutz tut, Stöße nicht abblockt, sondern sie absorbiert. Zum anderen ist er hervorragend isoliert und schützt sowohl vor Hitze als auch vor Kälte. Die Innenausstattung ist unheimlich komfortabel angelegt, ebenso wie die bequemen Rucksackriemen und die handgenähten Ledergriffe. Apropos handgenäht, die Gewa Air Cases werden alle in den Gewa Werkstätten in Adorf von spezialisierten Fachleuten handgefertigt. Sie sind also made in Germany. Da das Auge ja mitspielt, wurde natürlich auch auf das Design geachtet. Die äußere Lederoptik gibt es in 4 verschiedenen Farben und ihr könnt auswählen, ob ihr einen Rechteckkoffer oder einen Formkoffer bevorzugt. Alles in allem also der perfekte Koffer für MusikerInnen, die ruhigen Gewissens mit ihrem wertvollen Instrument unterwegs sein wollen. So, jetzt aber zurück zu unserem Gast und seinem Instrument.
Nochmal kurz zurück zu deiner Stradivari. Spielst du nur die oder hast du auch Zweit- oder Drittgeigen, zum Beispiel, wenn du unterwegs bist fürs Unterrichten oder so, oder spielst du immer die Stradivari?
Ich spiele tatsächlich, wenn ich, also im Urlaub spiele ich dich nicht, aber sonst spiele ich eigentlich fast immer die Stradivari. Ich habe auch meine eigenen Geigen oder meine eigene Geige, also Zweitgeige, aber seit Jahren spiele ich eigentlich nur die Stradivari.
Ist halt, man geht nicht mehr in den Opel, wenn man den Formel-1-Wagen gespielt hat wahrscheinlich.
Ja, man wird ja eins mit den, und jede Geige ist ein bisschen anders und man wächst ja mit so einem Instrument zusammen. Das ist so empfindlich, also der kleinste zu viel Druck oder Gewicht entsteht Kratzen oder keine schönen Klänge und dadurch muss man mit diesem Instrument zusammenwachsen und ich kann mit jeder Geige gut spielen, aber mit der Stradivari mittlerweile bin ich so verflochten, dass ich ganz genau weiß, auf Millimeter genau, wo ich was machen kann und deswegen, da bleibe ich auch dabei jeden Tag, um da meine Kunst noch besser zu machen.
Das muss man vielleicht nochmal kurz erklären, auch für diejenigen, die das nicht genau wissen. Du hast gerade von deiner Geige und der Stradivari gesprochen, also das vielleicht nochmal ganz klar gesagt und das ist bei fast allen Stradivaris oder bei allen fast allen sehr, sehr großen Geigen so, diese Geige gehört dir nicht, sondern das ist eine Dauerleihgabe. Das ist tatsächlich, also das ist bei, wir haben vorhin über die gesprochen, ich glaube sowohl Rieu als auch Garrett spielen beide eine Stradivari aktuell wieder und in beiden, bei Garrett bin ich mir gar nicht ganz sicher, aber bei beiden sind es auch Leihgaben oder zumindest waren es mal Leihgaben. Diese Instrumente gehören dem Musiker im Allgemeinen nicht und werden dann später auch weitergegeben. Wie funktioniert denn sowas? Es sind ja oft entweder Institutionen, also es gibt zum Beispiel so eine Stradivari-Gesellschaft, die sowas auch macht, aber oft auch private Gönner. In deinem Fall ist es, glaube ich, aus einer privaten Richtung, die diese Instrumente besitzen und dann eben nicht bei sich zu Hause in die Vitrine hängen oder in eine Ausstellung, sondern sie entsprechend Geigern oder Geigerinnen verleihen. Wie funktioniert denn sowas?
Ja, also erstmal ist es eine, es ist wirklich toll, es ist diese Institution und auch diese privaten Leihgaben voll, also diese privaten Leihgaben von Instrumenten, also ich habe eine Privatleihgabe und es ist unglaublich toll, dass diese Menschen diese Instrumente zur Verfügung stellen.
Aber man muss ehrlich sagen, unter anderen Umständen würden die Stradivaris kaum gespielt werden, ja, weil niemand kann es sich leisten,
die zu kaufen. Es gibt auch leider auch Fälle, wo diese Geigen sehr oft in Tresoren liegen und über Jahre hinweg nicht gespielt werden. Das kann man sehen, wie man möchte. Ich sehe es eher ein bisschen schade, weil so eine Geige, die so viel erlebt hat, so viel Geschichte, die muss doch die Leute sehen, sie müssen sie hören. Und die Geige muss es auch sehen und hören. Also
sie ist immer kein Bild, sie ist zum Spielen gemacht, nicht zum Angucken.
Genau, deswegen ist es unglaublich toll, dass diese Institutionen und eben diese privaten Leihgaben möglich gemacht werden. Der Weg dahin ist, hat einige Faktoren. Man muss sehr viel gespielt haben, man muss sehr gut sein. Und aber man muss auch ein Glück haben, dass man an einer richtigen Stelle, zur richtigen Zeit mit dem richtigen Menschen zusammenkommt oder dass jemand auf einen aufmerksam kommt. Also wie gesagt, das sind mehrere Faktoren und die sind leider sehr voneinander abhängig. Also es reicht, der eine Faktor reicht nicht. Man muss also schon mehrere Faktoren erfüllen oder haben oder dass sie eintreten, dass man dann an so eine Möglichkeit bekommt.
Aber ist es eher so, ist in einer groben Tendenz eher so, dass man sich aktiv auf sowas bewirbt sozusagen? Oder ist es eher so, dass jemand auf einen zukommt, weil man selber denkt, naja, das ist eh meilenweit von mir entfernt, ein Stradivario, dass jemand auf einen zukommt und sagt, sag mal, lass uns mal sprechen. Also kommen die eher zu dir oder du eher zu denen?
Es gibt zwei Arten. Also es gibt einige Stiftungen, die für junge aufstrebende Geiger im Grunde genommen kommen, dass da treten die an und können so eine Geige zum Beispiel für 1-2 Jahre bekommen. Was natürlich ein bisschen dann traurig ist, wenn die 2 Jahre vorbei sind und dann geht die Geige woanders hin. Das ist immer ein Augenblick für jeden Geiger, wo man sagt, man wächst ja mit so einem Instrument zusammen, was ich ja vorhin gesagt habe. Das ist natürlich, glaube ich, ich habe auch einige Studenten und Schüler, die auch davon erzählt haben. Das ist nicht sehr schön. Also eine Geige im besten über mehrere Jahre, aber wie gesagt, das ist ein besonderes Problemchen und die andere ist, wo man dann mit Privatinvestoren im Grunde genommen dann auf lange Sicht sowas hat oder mit Banken, die geben oft dann sowas natürlich oder Großinstitutionen auf sehr lange Jahre.
Ja, also finde ich tatsächlich auch. Ich bin immer so ein bisschen, wenn es um sehr große Summen und Privatinvestoren oder auch Banken geht, es hat immer so einen komischen Beigeschmack, aber am Ende muss ich wirklich sagen, ohne diese, was ich gerade schon gesagt habe, ohne dem wären die Dinger einfach nicht gespielt, die wären nicht unterwegs, weil die einfach zu teuer sind. Wusstest du, dass David Oistrach mal eine geklaut wurde?
Was?
Ja, dem wurde mal eine Stradivari gestohlen. Sie ist wieder aufgetaucht in den 2000ern.
Ach doch, nee, das habe ich auch, glaube ich mal, doch, oder nicht, oder?
Ja, jetzt aber der hat mal einer, ja, also ich weiß die genauen Details nicht, aber der hat eine Stradivari, also der hat natürlich auch eine Stradivari gespielt und die wurde ihm, ich weiß das genaue Jahr nicht, ich weiß, dass sie aber erst in den 2000ern auch mal wieder aufgetaucht ist. Also ihm wurde tatsächlich mal eine gestohlen. Ja, als ich das gelesen habe, dachte ich auch, oh mein Gott, was muss da in einem vorgehen?
Ja, es ist, glaube ich, ganz, ganz schlimm, aber andererseits, so eine Geige kannst du nicht verkaufen. Das ist nee, so, wenn du mit der Geige irgendwo hingehst und die Geigenbauer, die erkennen die sofort, kein Geigenbauer wird das oder kein Händler wird das irgendwo auf der Welt annehmen. Also wenn mit so einer Geige gestohlen irgendwo reinkommt, nach einer Minute sagen die, ja kurz, ich bin gleich wieder da, dann hast du einen ganzen Trupp von Polizisten da, die dich dann abführen. Also die sind alle registriert und du hast ja gesagt, da sind 600, also von den Top-Instrumenten sind es vielleicht 180, die wirklich top. So, und wenn ein Geigenbauer sowas sieht oder Händler sagt, ja, so, das tue ich mir nicht an, weil dafür geht der ja dann auch mit in den...
Ja. Wer weiß, vielleicht ist es eine eigene Sparte im Darknet, so Waffen, Drogen, Stradivaris, ja, wer weiß. Ich sage viel zu oft M in diesem Gespräch, aber ich muss immer mich so ein bisschen zwingen, auch mal ins nächste Thema zu kommen. Ich könnte noch stundenlang, und also ich hätte schon vorhin stundenlang weitersprechen können und ich könnte auch über die Stradivari noch stundenlang weitersprechen. Aber wir haben jetzt schon ganz oft über das Thema, nee, wir haben nicht über das Thema Unterrichten gesprochen, sondern wir haben es jetzt ganz oft gestreift. Jetzt lass uns doch, Kyrill, lass uns doch endlich mal über das Unterrichten sprechen. Du hast es selber schon ein paar Mal gesagt, Unterrichten ist ein ganz wesentlicher Teil deines Arbeitslebens, wenn nicht sogar momentan sowieso der wesentliche Teil aufgrund der äußeren Umstände. Was bedeutet es für dich zu unterrichten? Was ist das für dich?
Ich muss schauen, wo ich da anfange. Also ich bin ein sehr sozialer Mensch. Ich brauche Umgang mit Menschen. Ich muss mich immer austauschen. Ich möchte immer dazulernen. Und ich möchte mich auch ich habe mit 18 angefangen zu unterrichten, wo ich in Köln auch in der Hochschule war. Und das war... ich habe eigentlich Studenten unterrichtet, ich habe junge Geiger unterrichtet, ich habe sogar mal allein unterrichtet und ich habe mit jedem Schüler habe ich was dazugelernt über den Menschen, über den Unterricht, über den sozialen Umgang. Und durch die Jahre hinweg, das sind jetzt fast 20 Jahre, merke ich einfach, dieser Bestandteil ist einer der wichtigsten in meinem Leben. Und der neuen Generation von meinem Wissen etwas weiterzugeben, das ist etwas Wunderbares. Ich meine, ich bin zum Beispiel auch Apple-Fan und man sieht ja Apple iPhone 7, iPhone 8, iPhone 10 und so. Und die Geräte werden ja immer besser. Und ich sehe das auch im Unterricht. Man gibt der nächsten Generation, was man selber weiß. Und die Generation kann darauf dann aufbauen. Und das ist für mich ein Prozess, den ich tagtäglich sehe. Und es ist so toll, wie junge Geiger oder junge Leute einfach dann auf neue Ideen kommen. Daraus besteht ja die Menschheit, dass wir unser Wissen weitergeben, am besten kompakt und gut. Und dann kann der Schüler mit seiner Kreativität direkt darauf aufbauen. Er muss also nicht die 15 bis 20 Jahre dann durcharbeiten. Er kann im Grunde genommen auf diesem kompakten Baustein weitermachen. Und das ist ein toller Prozess. Und ich unterrichte jeden Tag jetzt 9, 10 Schüler online aus allen verschiedenen Ländern. Und es ist so toll zu sehen, die verschiedenen Kulturen und trotzdem, wo wir alle wie wir die Musik wahrnehmen. Und wirklich toll. Also es ist ein großer Bestandteil meines Lebens.
Ja, ich habe das schon mitbekommen, weil auch in unseren Vorgesprächen war immer so ein bisschen die Planung dabei, wann passt unser Interview in deinen Tag und wo setzt du da mal den Unterricht aus sozusagen, wofür ich sehr dankbar bin. Aber da habe ich schon gemerkt, oh, das klingt nach einem Packed Day. Ja. Du hast ja tatsächlich als ich mir deine Homepage angeschaut habe, man kommt auch schnell auf deine Unterrichtsbereiche und du hast ein sehr professionell aufgebautes Online-Unterrichtssystem. Das heißt, man kann sich bei dir einloggen, was ich einfach mal frecherweise gemacht habe. Keine Angst, Kyrill, du musst mich nicht unterrichten, das wäre kein Spaß. Aber das läuft alles sehr, sehr professionell, sehr, sehr automatisch und sieht aus wie jetzt, wenn dann einmal wirklich richtig aufgesetzt. Ist dieses Online-Unterrichtssystem jetzt dank Corona oder warst du da vorher schon dran?
Tatsächlich war die erste Idee vor 2 Jahren. Ich habe vor Corona sehr, sehr viele Meisterkurse gegeben. Und durch meine Sekretärin habe ich viele E-Mails in diesen Jahren bekommen, dass einige aus solchen Gründen nicht kommen konnten. Der eine konnte nicht einreisen wegen Visum, der andere hat es nicht geschafft, der andere war irgendwie krank und so. Und dann habe ich gesagt, ja, wir möchten aber trotzdem und so. Und schon vor 2 Jahren hatte ich die Idee, Online-Unterricht zu machen. Die Idee kam dann und dann haben wir angefangen, diese Programmierungen zu machen. Das war also extrem, extrem aufwendig und tatsächlich, so wie der Zufall es will, war das einen Monat vor Corona dann so fast ausgereift. Und dann, wo Corona kam, hat sich das von alleine dann irgendwie gesagt, gut, das ist das jetzt. So, aber der Prozess an sich hat eigentlich schon vor 2 Jahren angefangen. Die Idee hatte ich, um eben allen aus der ganzen Welt Unterricht anzubieten, weil ich sehe das globaler und einfach für die Menschen oder für die Studenten, für die Schüler auf der ganzen Welt da zu sein. Und ja, es hat funktioniert, es bringt unheimlich viel Spaß.
Das heißt, es ist auch jetzt absolut nicht nur Corona geschuldet. Und also wenn das Ganze irgendwann vorbei ist und man wieder reisen kann, wirst du das trotzdem so weitermachen.
Ich habe auch ganz viele also neue Schüler, die sich dann mit, ja, machen Sie das dann auch weiter? Und so gesagt, ja, das Angebot ist das so.
Okay, ja, aber ich meine, wenn du jetzt gerade sagst, was hast du gesagt, wo warst du heute Morgen sozusagen?
In Singapur.
In Singapur, so. Und ich meine, der arme Mensch dort, stell dir vor, nach der ganzen Pandemie-Geschichte sagst du so, sorry, online ist wieder vorbei, dann sitzt er da und sagt, ich will aber. Jetzt habe ich gerade dann diese ausgereifte Webpräsenz und so angesprochen und also ich hoffe, ich darf das verraten, du warst bisher der erste Gast, der auch gerne im Vorfeld unseres Interviews gerne zumindest so einen Fahrplan unseres Gesprächs haben wollte, um zu wissen, worauf er sich da einlässt. Du hast diesen bereits besprochenen, unheimlich klaren Internetauftritt, du hast dieses Unterrichtssystem, das, also ich kenne sehr viele Menschen, die online unterrichten. Das ist dann aber mehr so, auf der Homepage steht, hey, jetzt schick mir eine E-Mail, du kannst auch online und dann kriegt man einen Zoom-Link und irgendwie so. Und bei dir hat man das Gefühl, ja, es ist einfach sehr, sehr ausgereift. Wenn, dann richtig. Mit einer richtigen Programmierung und einem richtigen System und es wirkt sehr massiv. Du selbst siehst immer aus dem Ei gepellt, ehrlich gesagt. Und du hast offensichtlich auch einen sehr klar strukturierten Tag. Du hast dich sehr proaktiv im Vorfeld unseres Unterrichts ab und zu bei mir gemeldet, um mich auf dem Laufenden zu halten, um zu checken, läuft das alles, kommst du gut an, da und da musst du hin. Also alles in allem, bei dir wirkt nichts zufällig. Ich behaupte jetzt einfach mal und haue raus, du bist der exemplarische Perfektionist und überlässt einfach nichts so gerne den Zufall. Soweit?
Würdest du soweit mitgehen? Tatsächlich Perfektionist bin ich. Ich glaube, dass die Eigenschaft Perfektionist hat Vorteile und Nachteile. Die Vorteile ist, dass man wegen eben manche Sachen sehr, sehr genau macht. Aber ich habe im Laufe der Jahre auch gelernt, dass man das nicht zu weit in den Perfektionismus geht, weil ich habe manche Sachen bis zum letzten i-Tüpfelchen dann nochmal korrigiert und gemacht und getan. Und dadurch sind auch diese Präsenz auch für eine Plattform und so. Deswegen hat es auch zum Beispiel eine Programmierung 2 Jahre gedauert, weil man jeden möglichen Schritt, den jemand machen würde, dann nochmal, okay, da kann ja noch das passieren, da kann ja noch das passieren. Oder was passiert, wenn der aus Singapur jetzt die falsche Zeitzone hat oder so. Das sind so viele Faktoren, die zusammenkommen. Und mein Tag ist sehr strukturiert. Aber in meinem Privatleben bin ich sehr spontan. Ja? Also wenn ich meinen Tag frei habe, dann stehe ich morgens auf und dann habe ich zum Beispiel, ich will in die Stadt. So, und dann sage ich aber, nee, jetzt nehme ich ein Auto, fahre ich irgendwo anders hin. Also ich bin eigentlich ein sehr spontaner Mensch, aber durch diese 3 verschiedenen Sparten, die ich habe, eben das viele Unterrichten, die Konzerte und eben das Management, musste ich mir das so einteilen, dass ich auch am Tag auch vieles schaffe. Und das geht ohne Zeitmanagement nicht. Also das ist. Aber wenn die Freizeit anfängt, dann bin ich auch chaot.
Dann kann man auch anrufen und sagen, Mensch, Kyrill, lass uns mal treffen. Und du sagst, was machen wir denn? Und man sagt, weiß ich noch nicht. Und du sagst, super.
Genau, gehen wir einfach.
Ja. Aber ist man denn überhaupt, also jetzt mal abgesehen von deinem jetzigen Leben, aber ist jemand mit weniger Perfektionismus oder mit weniger perfektionistischen Anlagen, meinst du, so jemand wäre in der Lage, auf deinem Level zu spielen?
Ich glaube, das Spielen ist nochmal eine ganz andere Sache. Das ist, ich glaube, da glaube ich, bei der Musik ist jeder, ich weiß nicht, jeder in seiner Art, wie er spielt, einzig. Ich glaube nicht, dass Perfektionismus in der Musik tatsächlich so einen großen Unterschied macht, weil Musik ist nicht perfekt. Wir machen alle Fehler. Und es gibt nicht die perfekte Phrase und es gibt auch nicht den perfekten Auftritt. Es gibt den Auftritt, es gibt den Moment und es gibt den Künstler und den Menschen, der spielt. Und die perfektionistischen Sachen, die unterteile ich mehr in so Programmierung oder wie ich ein Video sehe oder wie ich den Klang höre. Das sind Sachen, die kann ich beeinflussen und die bleiben auch so. Ein Auftritt kann ich nicht beeinflussen. Ich kann auch die Leute nicht beeinflussen. Ich kann sogar den Streaming nicht beeinflussen. Das kann sein, dass der Kameramann gerade irgendwie keine Ahnung, so einen guten Tag hat oder so.
Ja, aber so, naja, würdest du denn ein Konzert spielen, wenn du dir der Beherrschung des Stückes nicht hundertprozentig gewiss wärst?
Ja, aber bei Musik gibt es ja eben keine 100%. Also,
okay.
Das ist bei der Musik gibt es keine 100%. Es gibt auch diese Wahrnehmung, diese Emotionen. Es ist jeder Augenblick, ist diese Adrenalin, wenn man auf die Bühne geht. Das ist wie eine, ich sag immer mein, es ist wie eine Schachtel Pralinen. Man weiß nie, was einen erwartet.
Ja, Forrest.
Genau. Übrigens einer meiner Lieblingsfilme.
Ja, oh, dazu kommen wir gleich. Noch nicht so viel verraten. Aber das ist, finde ich, super interessant, weil ich hätte mit was ganz anderem gerechnet, ehrlich gesagt. Ich hätte gedacht, dass du, was das Denken über die Musik angehst, viel, viel strikter bist. Dass die Perspektive, die ich jetzt gerade von dir bekommen habe, finde ich persönlich viel sympathischer. Wir nehmen gerne so einzelne kleine Zitate aus unseren Interviews mit unseren Künstlern und veröffentlichen die auch nochmal so. Mhm. Ich könnte mir gut vorstellen, dass hier so ein Zitat liegt.
Bin ich gespannt.
Ja, wir müssen demnächst zum Ende kommen. Das hat unter anderem mit der Länge des Interviews zu tun und nicht zuletzt auch mit der Tatsache, dass du bald wieder unterrichtest. Ja. Ich habe dir versprochen, dass du das ohne verschieben darfst, aber ich habe noch zwei Kleinigkeiten, bevor wir das beginnen. Und es ist nämlich so, dass wenn ich über Popmusiker recherchiere, findet man oft so ganz viel Gossip, so ganz viel Dinge in irgendwelchen, so Klatsch und so weiter, über dich gar nicht. Lass mal ein bisschen Gossip machen. Komm, lass mal die Magazine ein bisschen füttern. Die können dann sagen, in dem Interview hat Kyrill Trossow gesagt. Ich hau mal einfach ein paar sehr private Fragen raus und du sagst entweder die Antwort oder sagst weiter. Das Erste, was man nirgendwo rausfindet, hast du noch andere Geschwister außer Alexandra?
Nein, meine Schwester ist ein einzige.
Deine große Schwester. Übrigens an der Stelle mal ganz liebe Grüße an Alexandra Trossow. Von dieser... Nein, das musst du nicht machen, die hört sich den Podcast natürlich an. Ja. Nicht wahr, Alexandra? bist du in einer Beziehung?
Ja.
Bist du verheiratet?
Nein.
Wie hält sie es so mit dir aus, oder er?
Ja, wir sehen uns tatsächlich sehr wenig.
Also?
Das ist im Moment der Krise bedingt, deswegen ist es alles ein bisschen, also sie ist nicht in Deutschland und das ist, wie gesagt, das läuft hier schon ein Jahr so, das ist echt...
Das ist okay. Ja, dann auch von hier nochmal ganz liebe Grüße. Das wird hoffentlich bald alles besser. Dementsprechend ist die nächste Frage fast obsolet. Ich stelle sie trotzdem. Hast du Kinder?
Kinder, keine. Nein.
Möchtest du mal Kinder haben?
Ja.
Hast du da deine Vorstellung? Also so.
Wann
oder wie viele? Vor allen Dingen wie viele, was? Also so, es gibt ja oft so, am liebsten hätte ich vier.
Ich glaube zwei Kinder.
Ja?
Ja. Drei, glaube ich, wäre mir, ich weiß nicht, drei, vier wäre zu viel, aber zwei Kinder. Alleine, weiß nicht, auf alleine finde ich. Für das Kind dann irgendwann mal schwierig, dass die untereinander auch spielen, untereinander sich auch austauschen. Aber wie gesagt, ich sehe so für mich zwei Kinder, glaube ich.
Mhm. Ja. Was vielleicht nicht zufällig daran liegt, dass auch du in einer Zweiergeschwisterschaft aufhörst. Wobei, ich bin Einzelkind und habe jetzt aber auch zwei Kinder. Und ich muss dir recht geben, das ist total cool. Ich beneide meine Kinder total, weil ich habe das Gefühl, einen Bruder oder eine Schwester zu haben, nicht. Und da haben meine Kinder mir schon total was voraus. Mhm. Wenn du Kinder hättest, würden das Musiker werden?
Das ist eine gute Frage, die ich mir oft stelle und ich kann tatsächlich darauf keine Antwort geben. Also ich würde es wahrscheinlich würde ich es ihnen anbieten, ich würde mit ihnen das auch wahrscheinlich ein Jahr oder so mitmachen und dann würde ich sie aber frei entscheiden lassen, ob das dann deren Ding ist. Aber ich glaube, die Anfangsjahre, da muss man schon etwas führen und auch da mit Eifer dabei sein und dann muss das Kind am Ende dann selber entscheiden, ob das der Weg ist.
Wenn dein virtuelles Kind, das es noch gar nicht gibt, wir sprechen gerade über Menschen, die es noch gar nicht gibt, aber wenn dein virtuelles Kind dann am Ende sich aber doch gegen die Musik entscheiden würde, wäre das für dich eine große Enttäuschung?
Nein. Solange es die Musik versteht und für sein Leben und für seine Weiterbildung, vielleicht nicht das richtige Wort, aber benutzen kann für das Leben, was er führt, wäre ich schon sehr glücklich. Das würde mir schon reichen.
Hattest du in deiner Zeit als Heranwachsender, als Jugendlicher, als junger Erwachsener, hattest du da überhaupt Zeit für sowas wie Love Stories? Ich meine, du hattest ja ein bisschen was zu tun mit der Geige zum Beispiel.
Love Stories tatsächlich recht sehr spät. Sehr spät. Ich habe aber mich sehr für Basketball interessiert, zum Beispiel, wo ich in der Schule war, was natürlich meine Mutter oft nicht wusste, dass ich nach der Schule noch Basketball gespielt habe. Ich war auch recht gut. Ich wurde sogar mal von dem Sportlehrer gefragt, ob ich in so ein Camp gehen würde für Basketball. Das hat mich sehr interessiert. Ich habe sehr viel NBA geschaut, aus Amerika und so. Und war aber sehr gefährlich mit meinen Händen. Also ich habe da schon Glück gehabt. Ich habe sehr elastische Hände.
Genau, ne? Das ist ja wirklich so.
Aber das war echt, ich habe wirklich da mit vollem Eifer gespielt. Meine Mutter wusste das eigentlich teilweise nicht. Ich nach der Schule immer noch
die hört Stunde. Den Podcast sich hoffentlich nicht an.
Genau, also das war so eine große Leidenschaft von mir gewesen. Ja.
Okay, also irgendwas musst du doch gelitten haben. Hast du geschlafen? Weil ich meine, du hast vorhin schon gesagt, und das bin ich mir auch sicher, du hast in deiner Jugend, Kindheit, in deinem Werdegang als Violinist mit Sicherheit viele Stunden am Tag geübt. Mhm. Du bist regulär zur Schule gegangen, zusätzlich ja noch zu deinen zu deinem Vorstudium sozusagen, also zu deinem Studium als Vorstudent, hast nebenher noch Geige geübt, hast dann aber auch noch offensichtlich irgendwie Privatleben gehabt, in dem du Basketball gespielt hast oder auch ja irgendwie auch Freunde hast.
Also Freunde habe ich zwar in der Schule gehabt, aber ich habe mich wegen irgendwie diesen Sachen weniger mit denen getroffen. Aber wie gesagt, diese Basketballspiele nach der Schule, das war immer so eine Stunde oder so, das war eben dann meine Freizeit, die ich dann im Grunde genommen gehabt habe. Oder halt dann abends noch irgendwie einen Film schauen, wobei, aber das war es dann auch im Großen und Ganzen. Also der größte Teil ging eigentlich doch an die Geige und das Üben, an die Passion.
Es geht wahrscheinlich auch nicht anders, ne?
Nee, das war aber für mich aber auch so, ich habe das so gesehen und es war für mich auch in Ordnung. Also ich war jetzt nicht irgendwie unglücklich darüber. Es war schon meine Passion, die ich machen wollte.
Mhm. Jetzt haben wir diese Person schon mehrfach angesprochen oder du hast sie schon mehrfach angesprochen. Du wurdest in zwei Interviews, die ich gesehen habe, gefragt, wer die berühmteste Person in deinem Handy sei. Und beide Male hast du geantwortet, meine Mutter. Ja. Wir wissen von deiner Mutter jetzt schon, dass sie nicht ganz unmaßgeblich dafür verantwortlich ist, dass wir heutzutage die Musik von Kyrill Trussow genießen können. Und wir wissen, dass sie Klavierprofessorin war. Mhm. Wer ist sie sonst so?
Ja, meine Mutter hat, wieso ich das auch sage, also die Familie steht für mich erstmal über alles in meinem Leben, also Beruf, Job und so weiter. Aber die Familie steht über allem und meine Schwester und meine Mutter, das sind wirklich die engsten Leute, die ich habe und wir stehen alle hinter uns drei und meine Mutter hat so viel für uns, also für mich und meine Schwester von ihrer Zeit gegeben, auch früher, wo sie im Beruf war in Russland, sie hat wahnsinnig viel gearbeitet und hat trotzdem diese Zeit gefunden, mit uns eben diese Kunst weiterzuführen. Dann hat sie viel aufgegeben in Russland, wo sie Russland verlassen hat, weil sie war ja dort immerhin Professorin und hat dann für uns, damit wir in Deutschland dieses Studio machen konnten, wo wir eigentlich dann auch hin wollten nach dem Konzert, auch gelassen. Und die Kraft, mit zwei Kindern in einem neuen Land groß zu werden, das ist auch nicht ganz einfach. Also sie hat Großes geleistet. Und mit meiner Schwester arbeite ich tagtäglich zusammen. Mittlerweile haben wir nicht nur die Konzerte, die wir spielen, sondern die machen auch viele Ideen, die wir entwerfen. Und das ist also ein sehr spannender Bereich, wo sie mir sehr unter die Arme greift, weil ich im Moment auch nicht mehr viel Zeit habe, um mich mit organisatorischen Sachen zu kümmern. Das übernimmt oft zum Beispiel auch meine Schwester. Und genau, das sind die beiden wichtigen Menschen in meinem Leben.
Mhm. Deine Mutter hat eben zwei Kinder und beide sind sehr anerkannte Virtuosen an ihren Instrumenten geworden. Was denkt deine Mutter, wenn sie darüber jetzt nachdenkt?
Sie freut sich jedes Mal, wo sie uns sieht und sie ist so froh, dass diese Arbeit oder diese Zeit, die sie im Grunde genommen sich damals genommen hat, dass sie uns geholfen hat, auf diesen Weg zu kommen und vor allem unsere Kreativität jetzt weiterzuführen und die nimmt jedes Jahr neue Richtung, diese Kreativität. Mal ist es das, mal ist es das und für sie ist es unheimlich spannend zu sehen, wo wir hinreisen. Sie reist selber nicht so viel. Ich schicke immer WhatsApps und Videos, wo wir sind und so. Und das ist für sie ein tolles Erlebnis zu sehen, dass wir mit dieser Kunst im Grunde genommen die Welt bereisen können oder auch durch die Online-Konzerte jetzt den Leuten so viel Freude bringen. Und das ist für sie ein toller Augenblick, das sagt sie jedes Mal.
Zu Recht. Und da darf sie sich getrost auf die Schulter klopfen. Das ist ja wirklich nicht unmaßgeblich. Auch auf jeden Fall ihr Verdienst, wobei ich euren eigenen Verdienst dabei ist nicht so. Also da habt ihr auch, ihr beide auch ein bisschen was mit zu tun. Wir kommen ein bisschen in Zeitnot und müssen leider das Interview jetzt schnell zu einem Ende bringen. Aber ich will mit dir noch schnell das Freundebuch, das berühmte Tontalk-Freundebuch ausfüllen. Ich bretter dir einfach schnell die Freundebucheinträge vor und du antwortest mir so schnell, wie du willst. Es ist ja deine Zeit. Bereit? Das Tontalk-Freundebuch. Mein Name.
Kyrill Trussow.
Mein Spitzname.
Es ist lustiger Kylol, aber das kommt durch einen Freund, mit dem ich früher in Köln studiert habe. Und das hat so bestimmte Hintergründe, aber das ist, wie gesagt, mein Spitzname. Ist ein sehr lustiger.
Meine Haarfarbe.
Dunkelblond, oder? Haut, schau mal hin.
Ja, doch. Doch, oder? Würde ich mitgehen. Meine Augenfarbe.
Grau-grün, stimmt das? Muss ich mal in den Spiegel schauen irgendwann. steht auf meinem Personalausweis wahrscheinlich.
So, dann nehmen wir das, dann ist es offiziell beglaubigt. Jetzt wird es ein bisschen spannender. Meine Lieblingsstadt.
Tatsächlich München.
Ja?
Ja.
Oh, du hast ja Glück gehabt mit deinem Wohnort.
Ja. Nee, das war auch einer der Gründe, wo ich es auch gewählt habe. Es ist eigentlich also München. Ja.
Das war ein bewusster auch Move, dass du nach München gezogen bist, weil du die Stadt...
Beides. Es war also beruflich und auch die Stadt hat es einfach gepasst. Ich mag München unheimlich gern. Das ist eine tolle Stadt.
Lieblingsfach in der Schule?
Französisch.
Tatsache.
Ja, ich habe so Sprache gemacht.
Aber schon die vierte Sprache, ich bin etwas neidisch. LieblingslehrerIn?
Ja, ich habe zwei Lieblingslehrer, also Herr Professor Poppen, Christoph Poppen hier in München und mein Lehrer Sacha Bronn, beide, weil die so unterschiedlich sind, beide in ihrer Auffassung und ihrer Welt, wie sie die Welt sehen und die Musik sehen. Also ich kann da keinen einen nennen, deswegen nenne ich zwei.
So. Jo, einverstanden und die Grüße gehen raus an beide. Lieblingsfarbe?
Blau.
Lieblingstier?
Katze.
Sehr guter Mensch. Meine Hobbys? Beruflich zählt nicht.
Ich lese tatsächlich viel, lese aber über, also eigentlich mich immer weiterbilden. Also in Sachen von, wie gesagt, was ich Politik angesprochen habe oder neue Technologien, das interessiert mich wahnsinnig. Diese Digitalisierung, das ist für mich wir kommen in eine Zeit, das ist echt faszinierend. Und ich versuche so viel, wie ich kann, in dieser Hinsicht zu lesen, Informationen zu finden und mich immer weiter zu entwickeln und zu bilden. Ja.
Ich esse am liebsten?
Französisch, Gourmet.
Tatsache, aber da habe ich so ganz wenig, also so... Schnecken?
Nee, Schnecken nicht, aber so kleine Portionen, aber wie sagt man, das Auge isst mit. Ich mag immer so schön angerichtete Sachen und muss nicht viel sein, aber es muss halt so ganz besonderes, ja, nicht nur Design, sondern auch welches Besteck, welches Teller, also diese Aspekte tun für mich auch eine große Rolle spielen.
Okay. Ich trinke am liebsten?
Gin Tonic. Mit Gurke, Hendrix. Muss man versuchen. Hendrix Gin?
Ja, ja, mit Gurke kenne ich, aber ich überlege gerade.
Das hat so drinnen auch so bestimmten Gurkenflavor. Ja. Und wenn du dann die Gurke in diesen Gin Tonic hast, dann kommt das noch mehr zur Geltung, muss man versuchen.
Welcher Tonic? Ist das wichtig?
Fever Tree. Mediterran.
Tatsache, ja, ich habe den mal probiert. Ich fand den zu unbitter.
Da musst du den Orangen nehmen. Der geht auch. Das ist okay. Die gelbe Packung.
Alles klar, probiere ich aus. Ganz grundsätzlich, so Tipps, die ich von meinen Gästen hier bekomme, die probiere ich grundsätzlich immer aus. Und höre mir dann auch an, was als nächste Antwort auf die nächste Frage kommt. LieblingsmusikerIn oder Band?
Ja, ich habe, also ich höre auch sehr viel Parov Stelar. Ich weiß nicht, ob du den kennst, Parov Stelar.
Doch, ja, das ist ja. So Elektro, ne?
Ja, oder so Elektro, genau. Das gefällt mir im Moment. Also im Moment ist das so, was ich, aber wie gesagt, was ich vorhin gesagt habe, große Personen wie Elvis Presley oder Michael Jackson, das sind Leute, die haben, wie gesagt, auch die Popbranche verändert. Also da könnte ich keinen einzigen nennen, aber im Moment höre ich Parov Stelar sehr gern. Das Unterschied.
LieblingssportlerIn, falls du sowas hast?
Roger Federer.
Ah, das kam jetzt aber gestochen raus. Ja. Du bist Tennis-Begeisterter?
Nicht nur Tennis, als Person finde ich ihn einfach faszinierend, weil er einfach so eine Eleganz und so eine Ruhe ausstrahlt. Und ich muss sagen, in seinem Alter im Tennis, da ist er jetzt nicht mehr der Jüngste, dass er trotzdem mit dieser Leichtigkeit diese Spiele meistert und immer noch Meisterschaften gewinnt. Also eine Effizienz und eine Eleganz und eine Intelligenz auch in seinen Spielen, das hat mich schon immer fasziniert. Ich bin kein großer Tennis-Fan, aber ihn als Sportler finde ich einfach. Ja.
Lieblingsfilm oder Serie?
Tja, Forrest Gump.
Tada, tada, check. Das möchte ich mal werden.
Was ich vorhin angesprochen habe, eine Art Botschafter der Verbindung der Kulturen, der Musik und dafür sorgen, dass die Menschen sich untereinander noch besser verstehen und noch friedlicher miteinander leben. Also eine Figur, die der Menschheit helfen kann, sich mehr zu einen. Also ich weiß nicht, also Botschafter vielleicht.
Aber schöne Botschafter ist ein schöner
Kultur- und Musikbotschafter, sagen wir mal so.
Das würde ich auf eine einsame Insel mitnehmen.
Oh. Das ist nur eine Sache oder kann ich mir?
Sagen wir mal, was du tragen kannst.
Also ich würde auf jeden Fall mein iPad mitnehmen und ich würde meine Geige mitnehmen. Das iPad aus dem Grund, weil ich heute mit diesen Geräten kann man so viel wissen über die Themen, die man braucht und man könnte auch mit so einem Gerät sich fortlaufen, also weiterbilden und sich Wissenschaft aneignen. Das finde ich eben das Tolle an der Digitalisierung, dass dieses Wissen jedem zur Verfügung stellt. Und das ist so eine tolle Zeit, in der wir leben. Das war vor 20 Jahren nicht machbar. Man muss mal in Bücherei laufen, Buch nehmen und da war es ausgeliehen, kommt in 2 Wochen wieder und sagt man so, ach nee, komm, brauche ich nicht. So, und heute kann ich jeden Begriff, wenn ich in Italien bin, kann ich einfach googeln und sagen, okay, das ist das und das, darüber kann ich nachlesen. Also es ist schon toll. Also iPad und Geige.
Sehr gut. Ich mache jetzt Onleihe, das heißt E-Books ausleihen auf dem iPad. Auch das
genau.
Muss man nicht kaufen. Das ist total super. Vorletzte Frage. Das mag ich überhaupt nicht.
Arroganz? Und wenn man Menschen versucht, in Schubladen einzuordnen oder in bestimmte Fächer. Also, jeder Mensch ist einzigartig und es gibt Menschen, mit denen kann man besser, es gibt Menschen, mit denen kann man schlechter, aber das sind alles relative Sachen und Arroganz ist etwas, was ich nicht mag.
Das wird jetzt sozusagen dein letzter Gruß an die Hörerschaft. Das wünsche ich euch.
Ich wünsche, dass wir sind in einer schwierigen Zeit im Moment. Ich wünsche, dass wir bald uns alle wieder sehen können, dass wir uns alle oder unsere Freunde umarmen können, dass wir gemeinsam essen können, dass wir gemeinsam trinken können, dass wir gemeinsam spazieren gehen können, dass wir gemeinsam Musik erleben können und dass wir einfach wieder Menschen sein können, wie vor dieser Pandemie. Und ich glaube, wir sind auf einem guten Weg. Ich hoffe, dass das schon bald der Fall sein wird und dass wir wieder die Musik, die Kultur und uns Menschen vor allem gegenseitig wieder so sehen wie früher. Das würde ich mir, als würde euch oder uns wünschen.
Wunderschöner Wunsch. Das wünsche ich dir auch, Kyrill. Und ich wünsche dir auch noch einen wunderbaren und erfolgreichen Tag.
Danke.
Vielen Dank für das Interview.
Danke dir.
Vielen Dank an euch für eure Aufmerksamkeit. Das war's für heute. Hinterlasst eure Kommentare und Likes zu dieser Folge auf unserem Insta- oder Facebook-Kanal oder schreibt mir Kritik, Anregungen und Fragen per E-Mail an podcast@gebamusic.com. Danke an Geba Bags & Cases für den Support und ich wünsche euch eine gute und gesunde Zeit. Hoffentlich bis zur nächsten Folge. Macht's gut, euer Geba.